Servus, Grüezi und Hallo. Ihr seid hier bei Toppi Toppi Toplisten, dem Podcast für Topmodels, Topografie und Toplisten.
Olli?
Ja, Dirk.
Olli, warum hast du denn jetzt so ein komisches Intro?
Das hat sich doch unsere Community gewünscht. Du hast doch gefragt und wir haben uns entsprechend entwickelt.
Oliver, ich sollte dir vielleicht sagen, dass das ein Scherz war. Das
war
gar nicht so ernst gemeint.
Dirk, das war doch... Nein.
Okay, pass auf, wir machen einen Deal. Du hörst auf, mich an Dirk zu nennen. Ich nenne dich auch Olli. Und dann fangen wir gleich einfach an, ja? Was hältst du denn davon?
Also doch wieder normal.
Ja, lass mal starten.
Also mit Wumms?
3, 2, 1...
Hallo und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem wirklichen brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers mit dem alten Thema, nämlich mit all dem, was Brettspielen ausmacht, alles das, was wir mögen, aber natürlich keinen Toplisten. Und natürlich sind wir auch wieder heute zu zweit unterwegs, ich hier im Saarland und an dem fernen Aurich der bärtige, glatzköpfige Ostfriese. Hallo JD.
Moin Olli. Ja, genau, wir haben gerade schon aufgelöst, dass das natürlich ein April-Scherz war, dass wir uns umbenennen wollen und uns konzeptionell umstrukturieren wollen. Was aber richtig wahr ist, dass wir uns fast schon ein ganzes Jahr lang kennen und schon ein ganzes Jahr lang aufnehmen.
Was eigentlich als ziemlich fader April-Scherz begonnen hat, habt ihr ja zu Hause ganz schön ins Perfekte gezogen. Ich bin hier gerade so ein bisschen noch dabei, eure letzten Beiträge zu lesen, wie wir diesen Podcast noch nennen könnten. Und da kamen zum Beispiel folgende Vorschläge. Die Tritra-Toplisten oder... Hoppi, toppi, toppi, Sanddorn in mein Koppi. Das könnt ihr natürlich noch besser verstehen, wenn ihr einmal mit JD mit mir Sanddorn-Schnaps getrunken habt, der von JDs Vater gemacht wurde ist. Oder oh, ja. Tolle Toplisten-Total-Eskalation. Und Boardgame-Biene hat eindeutig zum Ausdruck gebracht, ich höre euch nicht mehr, wenn ihr Tippi-Toppi-Toplisten heißt. So, Biene, das hast du jetzt davon. Es war schön, ein gewisses Level mit dir erreicht zu haben, aber du bist jetzt raus. JD.
Olli.
Wollen wir heute wieder einen Gast hier mit reinholen in die Sendung, damit das Ganze nicht so banal und langweilig wird, nur mit uns beiden?
Ja, um dir das Niveau ein bisschen zu heben, meinst du? Ja, das
unbedingt.
Macht absolut Sinn.
Ja, dann hole mal eine Reulasse.
Sehr gerne. Soll ich ihn einführen vor allen Dingen? Soll ich ihn begrüßen? Ja, es tut mir jetzt schon leid, ehrlich.
Pass mal auf, wir machen ein kleines Rätsel.
Okay.
Lieber Gast, lass doch mal deine Stimme hören und jeder weiß, wer du bist.
Guten Abend!
Ja, hallo Nico. Nico Wagner ist heute hier mit uns in der 25. Folge von Alles außer Toplisten. Nico, danke, dass du hier am späten Abend noch Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen über Brettspiele zu quatschen.
Ja, vielen lieben herzlichen Dank für die Einladung. Ich mache natürlich gerne jeden Quatsch mit. Insofern freue ich mich total, bei euch jetzt mal hier zu Gast zu sein. Vor allem, weil wir uns ja auch in Essen schon kennengelernt haben, letzten Oktober. Und das war ja auch ein total nett, klingt immer so blöd, aber ein total nettes Erlebnis, dass wir uns mal ein bisschen austauschen konnten. Insofern freue ich mich jetzt sehr auf die 1,5 bis 2 Stunden, die wir gleich zusammen verbringen.
Ja, Nico, genau. Ich bin eurer Einladung gefolgt als Vertreter für das Spielecafé der Generationen und ich durfte zu Gast sein bei dem Spieleabend des Vereins Spiel des Jahres und ich bin schon ein bisschen mit Herzklopfen da in die Lobby reingeraten und dann kamst du mir entgegen und wir haben miteinander geplauscht und wirklich sehr unkompliziert gleich ein paar nette Worte miteinander gewechselt und das hat es mir wirklich sehr leicht gemacht und dann hast du dich ganz dieser ganz großartigen Veranstaltung gewidmet und ich habe auch andere Leute gefunden, mit denen ich mich den ganzen Abend gut unterhalten habe und ja, das war tatsächlich für mich ein Erlebnis, das ich nicht missen wollen würde. Aber nichtsdestotrotz kannten wir uns schon vorher zumindest mal über den Briefverkehr oder über den Mailverkehr, denn ich habe mal von dir gebrauchte Brettspiele gekauft, nämlich die Paladine des Westfrankenreichs. Da hattest du mich noch beraten, welches für 2 Personen besser ist. Und wir sind uns schon einmal in Essen begegnet, nämlich 22. Da saßen wir draußen irgendwo in der frischen Luft, ich mit Frederik gerade, wir hatten geplauscht und dann kamst du noch dazu und da hat es sich auch so ein Gespräch entwickelt. Also ich bin quasi wie der Kaugummi in deinem Schuh. du kannst mir nicht entkommen.
Ein interessanter Vergleich, will ich meinen. Okay.
Nico, wir hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass jeder weiß, wer du bist, der sich im Bereich dieser Brettspielwelt aufhält. Und wir hatten dich gefragt, ob wir heute mal so ein bisschen was anderes machen dürfen, außer dich vorzustellen als Jurymitglied und als Prädagoge. Und wir wollten so ein bisschen mit dir auch über private Aspekte deines Lebens quatschen. Und der Eisbrecher wäre gleich, wie verbringt ihr als Familie eigentlich Ostern?
Da fragst du genau den Richtigen. Ich bin vor Jahren schon aus der Kirche ausgetreten. Mir könnte also quasi nichts egaler sein als kirchliche Feiertage. Aber natürlich mache ich den Spaß halt der Kinder willen mit. Die Große, die ist jetzt bald Teenagerin, die weiß jetzt auch, wie der Hase läuft. Ich mache hier Anführungszeichen in die Luft. Der Kleine, der ist so Grundschulalter, der hüpft gerne noch durch den Garten und sucht. Das haben wir halt schon gemacht, aber das war's dann irgendwie auch. Ansonsten bin ich einfach froh, Ferien zu haben.
Ja, also bei uns hat man auch die Osterstimmung dieses Jahr gesucht. Also wir haben auch gar nichts gemacht. Ich glaube, meine Frau hat sogar komplett darauf verzichtet, eine Osterdekoration oder sowas rauszustellen. Wir hatten zwar ein paar sehr schöne Zweige aus dem Garten und ein paar Blumen, die sich noch verloren hatten, aber das war auch alles. Und meine Töchter sind auch viel zu alt, als dass wir da noch eine Ostertradition mit Ostereier verstecken oder sowas machen. Bei uns gibt's auch gar keine Geschenke. Schokolade gibt's natürlich immer, aber also mit Ostern haben wir auch nichts am Hut. Und bei mir ist es auch so wie bei dir. Ich bin auch längst schon aus der Kirche ausgetreten und habe auch dementsprechend so mit diesen ganzen religiösen Feiertagen abgeschlossen. Bin natürlich aber froh, dass ich im Saarland lebe, einem katholischen Bundesland, wo es viel mehr Feiertage gibt als bei euch. Edge.
Ja, ich komme ja aus Niedersachsen. Achso, Entschuldige.
Ja? Naja, alles gut. Ich wollte nur sagen, in Bayern haben wir da auch, ich glaube sogar die meisten. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, Olli meint auch mich, weil in Niedersachsen haben wir als Evangelien und Protestanten wesentlich weniger Feiertage. Aber Fun Fact, ich bin zweimal ausgetreten und musste zweimal aus beruflichen Gründen wieder eintreten in die Kirche. Das ist meine Statistik, was so Kirchenaustritte anbelangt.
Musstest du da zu Kreuz tragen? Nee, kriechen, zu Kreuz kriechen?
Also du musst, das können wir anders machen, das gehört nicht in diesen Podcast rein, was ich da machen muss, ist, auf YouTube zu sehen. Ich verlinke euch das gerne auch hier drunter. Nein, man muss einfach nur zum Pastor gehen, sagen, ich betrete wieder ein, dann unterschreibst du was und gut ist. Das war's schon, dann bist du wieder drin.
Kreuzigung nach links, halt, jeder nur ein Kreuz.
Jeder nur ein Kreuz, jeder ist Weibsvolk anwesend. Nein. Genau, und du musst 4 Zitate aus Monty Python kennen, das ist richtig, sonst wirst du kein guter Protestant.
Nico, in deiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer, in deiner ehrenamtlichen Mitarbeit in der Jury vom Spiel des Jahres und in deiner Rolle als Vater hast du ja ziemlich viele Termine so über das Jahr zu stemmen. Wie macht es denn Nico Wagner so, dass alle drei Aspekte des Lebens zufrieden sind?
Ja, schwierig. Also was auf jeden Fall fern jeder Diskussion ist, dass es einfach Family First ist, egal um was es irgendwie geht, dann versuche ich natürlich das Hobby an zweite Stelle zu stellen. Manchmal geht das einfach nicht zu Abiturzeiten oder so, da gibt es einfach von der Arbeit her so viel zu tun, da kommt dann halt leider Job an Stelle 2 nach der Familie, aber das ist manchmal schon eng, also es gibt schon auch Phasen, da schlafe ich dann vielleicht nur so 5 Stunden jede Nacht, weil ich halt dann noch bis abends lang korrigiert habe oder so, um am nächsten Nachmittag wieder Zeit für die Familie zu haben. Oder auch an Wochenenden haben wir ganz oft Termine, was so die Spielerei halt eben angeht, wenn Messen sind oder sowas. Das ist schon viel, also das Ehrenamt ist da schon wie so eine Art zweiter Job. Aber ich denke, das geht ja vielen so. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem Fußballverein und ich muss dann jedes Wochenende irgendwo hinfahren zu einem Spiel und habe dann unter der Woche noch 2-mal Training. Das ist jetzt, denke ich, was andere Leute auch aus vielen anderen Hobbys irgendwie kennen. Aber halt mit sehr viel Verständnis der Familie auch und gutem Absprechen und das Glück haben, dass zumindest das Hobby so zu, sagen wir mal, 40-50% dann doch auch so geteilt wird, dass die gerne mal mitspielen und so. Dass es dann also doch eigentlich gemeinsame Zeit ist, dass ich das gut verbinden kann.
Und trotzdem hast du immer noch die Möglichkeit, den Dienst ruhen zu lassen und dann die Spiel in Essen zu besuchen oder die Nürnberger Spielwarenmesse. Wie reagiert da deine Schulleitung drauf? Also rennst du da offene Türen ein oder musst du dir da Gründe überlegen lassen, dass du dann vielleicht mal unter der Woche auch mal schon dienstags unterwegs bist und nicht in der Schule?
Ach, Gründe überlegen würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen, weil ich bin immer für Ehrlichkeit. Egal um was es geht, es käme mir dann wahrscheinlich auch nur irgendwie raus, wenn ich mir da sonst irgendwas einfallen lasse. Also ich habe bisher eigentlich immer frei dafür bekommen. An meiner alten Schule hat es ein bisschen länger gedauert, bis dann mein ehemaliger Chef damals, der jetzt auch mittlerweile schon im Ruhestand ist, verstanden hat, worum es geht. Die ersten paar Mal kamen so Sätze wie, ja, für dieses Spielen können wir ihn ja nicht immer freigeben, so nach dem Motto, ist jetzt ein Wochenende, Mensch, ärgere dich nicht mit den Kindern oder sowas. Also da wurde, glaube ich, am Anfang noch nicht so ganz verstanden, worum es da geht. Am Schluss dann schon. Und jetzt bei der neuen Schule ging das ein bisschen leichter. Ich habe die Schule gewechselt zu dem Schuljahr jetzt nach 12 Jahren. Da war, glaube ich, schon mehr Verständnis dafür da, dass das halt eben ein Kulturpreis ist, den wir da als Jury vergeben und dass das eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, wie andere auch. Wenn du zum Beispiel im Gemeinderat bist, kriegst du ja auch für sowas dann dienstfrei. Also dass es ein Ehrenamt mit öffentlichem Interesse ist, so steht es, glaube ich, im Gesetzestext. Und es sind ja auch nur, es ist dann fast eine ganze Woche, das ist schon viel, ist mir klar, aber an sich sind es nur 4 Tage im Jahr, wo ich das brauche, nämlich halt der Donnerstag und der Freitag der Messe und dann einmal der Freitag vom Nominierungswochenende und der Montag am besten noch nach der Preisverleihung in Berlin, damit ich da nicht nachts um 12 nach Hause fahren muss. Und da ist dann eigentlich schon immer Verständnis da, auch weil ich halt versuche, an dem Tag dann vielleicht vorher schon mit Kollegen Stunden zu tauschen, sodass die dann mal anders stattgefunden haben, wo ich halt eigentlich frei gehabt hätte. Oder ich habe auch eine Brettspiel-AG mit 3 Stunden in der Woche, donnerstags in der 7., 8., 9. Stunde. Das ist außerhalb von meinem Stundendeputat, also da bin ich sowieso jede Woche 3 Stunden freiwillig länger da. Ich denke, sowas trägt halt dann auch dazu bei. Das führe ich jetzt nicht immer ins Feld dann in so einer Diskussion, weil das fände ich dann irgendwie auch affig. So. Aber denken Sie dran, ich mache doch so und so. Aber es wird ja dann trotzdem wahrgenommen oder auch bei sonstigen Schulfesten oder so helfe ich dann halt gerne mit, um das dann irgendwie auszugleichen, um quasi die Leute schon einem positiv gewogen zu haben, bevor man überhaupt die Frage stellt.
Ja, du hast gerade den Begriff des Stundendeputats erwähnt. Das bedeutet, das sind die Stunden, die wir als Unterrichtende verpflichtet sind, Unterricht zu halten. Die meisten denken ja damit, dass es dann damit gehalten ist. Bei uns ist es auch so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn du bereit bist, über dein Stundendeputat hinaus etwas für die Schule zu tun oder etwas tust, was ganz klar signalisiert, dass du dich mit deiner Schule identifizierst, dann ist auch die Schulleitung immer sehr wohlwollend und sehr bereit, Rücksicht zu nehmen, wenn du da mal einen außergewöhnlichen Wunsch hast. Und trotzdem ist es bei mir tatsächlich echt immer schwieriger. Da ist diese Idee, dass Spielen ein Kulturgut ist, zwar grundsätzlich anerkannt, aber dann tatsächlich vom Vertretungsplanmacher nicht immer so gern gemacht.
Nico, du hast gerade gesagt, dass du 3 Stunden in der Woche Brettspiel-AG machst. Was machst du denn da so? Also Brettspiele spielen logischerweise, aber wie muss ich mir das als Schüler bei dir in der Klasse vorstellen, wenn Herr Wagner eine Brettspiel-AG macht?
Dass ich zu Hause am Abend vorher immer vor meinem Regal stehe mit den großen, ich sage jetzt lieber keinen Verlagsnamen, aber es gibt ja von bestimmten Verlagen sehr große Stofftüten, die super sind und da habe ich 2, 3 von zu Hause und dann stehe ich am Abend vorher vor dem Regal und überlege mir zum einen für die eine Hälfte der Tüten, was kann ich aus dem aktuellen Jahrgang mitnehmen, weil es soll ja für mich auch eine Win-Win-Situation sein. Zwinker, zwinker, gleich mal mit der Zielgruppe Spiele ausprobieren. Und den Rest packe ich dann immer voll mit irgendwelchen Klassikern. Und dann lege ich die einfach alle auf den Tisch und die gucken sich halt an, was haben wir da so und was interessiert uns da. Und dann versuche ich halt entweder denen das zu erklären, wenn sie es noch nicht kennen. Ganz oft hast du in der Schule den Fall, wenn die mal was können und lieben, dann wollen die das auch die ganze Zeit spielen, dann brauchst du denen erstmal 3 Wochen nichts Neues zeigen, dann weißt du schon mal, okay, die Gruppe ist jetzt aufgeräumt, ja, und dann sitzen wir da einfach die 3 Schulstunden, also 2 Stunden 15 Minuten zusammen und spielen da Spiele, die ich mitgebracht habe, meistens immer viel zu viele, ich habe dann immer 20 dabei und 5 davon werden dann gespielt, aber lieber Auswahl haben, anstatt da was vorgeben zu müssen, was sie vielleicht nicht wollen.
Und auch Neugier erzeugen dementsprechend. Ne? Ja. Oh Mensch, was sind das? Was gibt's noch alles? Ne?
Genau.
Nutzt du die denn Spiele dann auch, also ausschließlich in den Brettspiel-AGs oder auch in deinem Unterricht? Also in deinem Englisch gibst du, glaube ich, und
Englisch, Geschichte und Politik und Gesellschaft heißt das in Bayern. Also sowas wie Sozialkunde oder wie man das vielleicht sonst so nennt. Ja, ist halt ganz schwierig, weil du hast halt einfach immer das Problem, dass du ein Spiel ja erstmal erklären musst. Uns einführen muss sozusagen. Wenn es dann irgendwann mal bekannt ist, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Aber ab und zu kann man mal spielerische Elemente, sage ich jetzt mal, benutzen, wie im Englischen die unregelmäßigen Verben. dass du sagst, wir spielen so eine Art Verben-Memory, finde die zu der Grundform die passende erste Vergangenheitsform von einem Unregelmäßigen. Und wenn du das Pärchen hast, darfst du es behalten. Also wie gesagt, ganz klassisch Memory. In den höheren Klassen kannst du auch mal so Sachen machen wie Codenames spielen zu einem Thema. Also du hast irgendwie Weimarer Republik und Drittes Reich fertig. Dann machst du selber dazu Begriffskarten und dann müssen die Codenames spielen. Sowas kannst du dann auf jeden Fall auch mal machen. Oder Just One funktioniert da auch super. Aber es ist oft doch halt mehr so, dass du vielleicht in der Vertretungsstunde oder vor den Ferien mal was machst, wo du sagst, ich nehme jetzt die erste Viertelstunde dafür, um halt die Regeln zu erklären und dann können wir es noch einmal spielen. Aber das ist halt ansonsten von der Zeitökonomie her absoluter Wahnsinn, weil du musst ja mit deinem Stoff durchkommen, so hart das jetzt klingt. Aber da habe ich keine Zeit, irgendein Thema erstmal 20 Minuten oder 15 Minuten mit Regeln vorzuentlasten und dann ist die Stunde eigentlich schon wieder vorbei und gelernt worden ist nichts. Das ist wirklich schwierig. Aber Gamification, sage ich jetzt mal, versuche ich schon immer mal wieder einzubauen.
Nico, du hast gesagt, dass du die Taschen mit in den Klassensaal bringst zur Spieler-AG und dann wahrscheinlich auch wieder mit nach Hause nimmst. Ich habe die glückliche Situation, ich habe einen unglaublich großen Schrank in meinem Klassensaal und ich habe einen Schrankmanager, der hat das Recht, an den Schrank zu gehen und dann auch die Spiele rauszugeben. Und wir haben die Situation, dass oftmals, also ich bin momentan Klassenlehrer in der 7. Klasse, dass dann Schülerinnen und Schüler kommen, gerade wenn sie zum Beispiel eine Arbeit fertig haben oder Arbeitsaufträge fertig haben, dann sagen, können wir uns aus dem Schrank rausnehmen. Wir haben allerdings auch den Vorteil, dass wir Doppelstundenstrukturen haben. Das bedeutet, wir haben 90 Minuten. Das heißt, die Arbeitsphasen sind nicht so eng getaktet wie bei euch. Und so bleibt bei uns auch der Raum, weil wir halt eben auch in der Gemeinschaftsschule ganz viele Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Lerntempi haben. Und da habe ich das Erlebnis schon gemacht. Also das wird dann schon nachgefragt. Insbesondere so Geschicklichkeitsspiele, Skittersachen, also alles, was sehr leicht zugänglich ist. Dann heißt es auch immer, dürfen wir in den Differenzierungsraum? Dann weißt du ganz genau, sie nehmen die Würfel mit und sie nehmen die Karten mit und dann geht es ihnen gut. Doppelspielen dann auch total gern. Also das entspannt dann. Und ich finde es dann immer total schön, wenn sie dann quasi über die Hintertür das Angebot wahrnehmen, auch spielen zu können, außerhalb der Spiele-AG, die ich anbiete. Aber ich habe noch eine Frage an dich, Nico. In den 2 Stunden 15 bist du Nico oder bist du Herr Wagner, wenn du mit deinen Schülerinnen und Schülern spielst?
Ich habe am Anfang vom Schuljahr natürlich mit denen auch ein paar Regeln durchgesprochen. Also wie zum Beispiel, wer schummelt, der hat sein Mitspielrecht leider verwirkt, auch wenn bei mir der Tisch natürlich immer jedem offen und jeder offen steht. Aber wer da fudeln will, der ist leider falsch bei der Veranstaltung. Dass man mit meinem Material halt sorgsam umgeht, weil es halt meine Spiele sind, so halt. Und auch, dass man am Tisch eigentlich als Brettspieler per Du ist. Und es ist sehr witzig, die 9-10-Klässler, sagen wir mal ab der 10. Klasse, die kriegen das gut hin. Die können es auch differenzieren, von denen habe ich auch manche wirklich im Unterricht. Die kriegen das schon hin, dass sie 3 Stunden die Woche halt Herr Wagner sagen und dann da sagen sie dann, du bist dran oder sowas. Aber man merkt schon, also die, die in der Unterstufe sind, die haben da irgendwie noch viel zu viel Respekt vor dieser Institution Lehrer, weißt du, vor dieser Rolle, die du dann hast, das kriegen die noch nicht hin. Die versuchen dann zwar ein, zweimal du zu sagen, aber dann sind sie ganz schnell wieder beim sie und dann merken sie immer so, ups, ich dürfte ja du, aber so richtig hinkriegen tun es eigentlich nur, sagen wir mal, die Oberstufenschüler, den geistigen Spagat da hinzulegen. Aber sie dürften du sagen, wenn sie wollten.
Also wir kriegen das dann tatsächlich hin, also es ist klar, sobald wir am Tisch sitzen und zusammen spielen, dann bin ich Olli, dann bin ich du, dann bin ich auch der Typ, der wirklich zu ungeeigneten Situationen freche Dinge sagt und die sie dann auch zurücksagen dürfen. Und gleichzeitig wissen sie allerdings auch in dem Rahmen, der dann getaktet ist durch Unterricht, läuft es dann wieder ganz anders. Das ist total spannend. Ich habe mich am Anfang wirklich, also selber unwohl in der Rolle gefühlt, mit Leuten zu spielen, die mich siezen. Also das hat mich vollkommen befremdet. Deswegen habe ich das angeboten. Viele Schüler haben am Anfang dann wiederum damit gefremdelt, weil es halt natürlich aufgrund unserer Situation und der Verteilung von Macht und Power in so einem Klassensaal natürlich dann auch schwierig. Aber nach einer gewissen Zeit haben sie das angenommen. Ich begrüße das mittlerweile sehr. Und es gibt auch tatsächlich, aber vielleicht ist das auch so Gemeinschaftsschulding bei uns im Saarland, einen ganz anderen Bezug zwischen Schülerinnen und Schülern und dem Lehrer. Und also das ist für uns in der Schulform natürlich total wichtig. Ne? Das ist ja vielleicht ein betreutes Unterrichten, was wir eher so machen, wo die Vermittlung von Stoff ganz wichtig ist, aber vielleicht nicht das Wichtigste, sondern wir uns eher als Begleiter auf dem Weg zur Persönlichkeit und zum Erwachsenwerden sehen.
Ja, cool.
Ja, wir haben ja außer Lameng die Kategorie, in der wir so locker flockig über Dinge sprechen, die uns in der letzten Zeit begegnet sind. Spiele, Spielsituationen. Nico, was hast denn du in der letzten Zeit gespielt, was dir positiv in Erinnerung geblieben ist oder auch negativ in Erinnerung geblieben ist?
Don't get me started. Da hätte ich bestimmt irgendwie was. Nee, komm, ich fange mal mit was Positivem an. Und zwar, was mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, ist eine Erstpartie, ne? Also jetzt bitte hier noch keine vollständige Rezension erwarten. Aber was mir wirklich sehr gut gefallen hat, weil ich auch Plättchenlegespiele gerne mag, ist eine Neuheit, die bei Huchitz rausgekommen ist, nämlich die Galerie der Künste. Ich versuche gerade nochmal ganz professionell, wie ich vorbereitet bin, hier zu ergoogeln, wer die Autoren sind. Aber es geht im Prinzip darum, wir haben ein total familientaugliches oder Familienspieler, diese selten- und gelegenheitsspielertaugliches Spiel, wo wir Plättchen einfach an unsere Wand hängen müssen und da bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Denn wir haben immer Bilder, deswegen Galerie der Künste, und die haben natürlich Rahmen und gewisse Themen, also sowas wie abstrakte Objekte, Porträt und so. Und meine Wand ist natürlich nur schön, wenn die Rahmen zwar immer ähnlich sind, aber die Themen sich unterscheiden, damit ich es überhaupt werten darf. Also ich kann nicht lauter Porträts nebeneinander hängen. Dann denken meine Besucher, was hat der denn für einen schlechten Geschmack? Das ist ja alles sehr öde und monoton. Ja, und funktioniert über einen Beat-Mechanismus, dass ich an diese Plättchen rankomme. Wir haben nämlich alle ein Set von Karten, 1 bis 20, und wir können jede Runde eine dieser Karten einsetzen und dann ist sie halt auch weg. Das heißt, ich muss mir immer gut überlegen, aus der Auslage, die Runde jetzt gerade zur Verfügung steht, das ist immer eine gewisse Anzahl von 9 Plättchen, will ich da irgendwas ganz unbedingt haben und wie kriege ich das bei mir da eingepuzzelt? Und dann gibt's halt noch so, wie das immer so ist, Boni, wenn man das besonders gut macht und so weiter. Aber was mir total gefallen hat, ich habe mich da sofort getriggert gefühlt bei diesem Spiel. Ich habe mich nämlich vor dem inneren Auge vor meinem eigenen Spieleregal gesehen, wie ich versuche, meine Spiele einzusortieren, Tetris-mäßig. Weil bei Gemälden ist natürlich so, wir haben nicht diese typischen Polyomino-Teilchen wie bei Tetris, sondern es sind halt immer irgendwelche Rechtecke. Also entweder total quadratisch oder längliche Rechtecke. Also es sind immer diese rechteckigen Formen, die ich da unterbringen muss. Das ist so eine ganz ungewohnte Art zu puzzeln. Das hat man ja nicht so oft bei Spielen. Und weil es halt so quadratisch war und jedes Bild ein anderes Cover sozusagen hatte, stand ich, wie gesagt, vor dem inneren Auge nicht an dieser Wand und habe Bilder aufgehängt, sondern habe Spiele in mein Regal einsortiert. Und das ist irgendwie was ich gerne mache. Und deswegen war ich da total getriggert. Und dass es halt noch so eine geringe Regelhürde hatte und man da echt lockerflockig reingekommen ist und es einfach sauknuffig illustriert ist und auch die Bilder immer so Anspielungen haben auf echte Bilder, also man kann dann schon erkennen, das soll, glaube ich, ein Van Gogh sein und das ist vielleicht hier ein Klimt oder so. Hat mir super gut gefallen. Und da hat der Mitch Wallace, der Zweite, das ist der Autor, einen riesen Job gemacht, genauso wie die Veronika Grassi, der Max Kosek, die Angelika Regni, Sophia Rossi und noch weitere, die das gestaltet haben. Also wer Plättchenlegespiele mag, der findet da, glaube ich, was Gutes, aber das ist, wie gesagt, mein Ersteindruck gewesen. Aber der hat Lust auf sehr viel mehr gemacht.
Ich hatte auch Lust auf sehr viel mehr, denn ich war am Samstag in Luxemburg und war dort in einem wunderschön gestalteten Keller eines geschlossenen Museums, in dem ein Luxemburger Laden mit dem Namen Board Game Monastery einen Spieletag veranstaltet hat. Und das war eine ganz besondere Atmosphäre, weil es erst einmal in Luxemburg stattgefunden hat, die ja bekanntlicherweise Französisch und Lötzebürgisch als Landessprache haben. Und ich bin auch einer Einladung gefolgt, einer super netten Spielerin, nämlich Sandra, die Ireska Spilt, die ich über Instagram kennengelernt habe. Wir sind uns kurz auf der Messe begegnet, haben miteinander gequatscht, haben viel über Instagram miteinander zu tun. Und es waren nur 1,5 Stunden Fahrerei und kurz und gut, ich habe diesen Tag dort vollkommen genossen und es war eine internationale Begegnung. In der Gruppe, in der ich gespielt habe, wurde Hochdeutsch, Luxemburgisch, Französisch, Rumänisch und Englisch gesprochen und in diesem Sprachengewirr haben wir uns die Regeln erklärt von all den 8 oder 9 Spielen, die wir an diesem Tag gespielt haben und das war ganz, 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 ganz großartig. Und ohne, dass ich da jetzt ein Spiel besonders herausheben möchte, wollte ich nochmal darauf erwähnen, wie toll das war, einfach in dieser internationalen Atmosphäre spielen zu können und wie unkompliziert das war, noch einmal zu merken, dass einfach über das Medium des Spielens eine Verständigung stattfindet, die in einem Set von Regeln ganz klar definiert ist und darüber hinaus entsteht Kommunikation, Verbindung, Beziehung und einfach viel Freude. Ja, und das war für mich so erwähnenswert, dass ich es gern noch einmal hier erwähnen möchte.
Darf ich mal kurz zwischenfragen, was habt ihr denn dann da, also jetzt ohne große Erklärung oder so, aber was habt ihr denn dann da gespielt, wenn es halt eben viele Leute mit unterschiedlichen Sprachen ansprechen muss?
Also, ich habe erst einmal Quando und Mlem erklärt, dann hat Sandra Welcome to erklärt, dann haben wir noch eine Runde Skulking gespielt, Seven Wonders Architects, dann haben wir uns mal ganz kurz ausgeklinkt, um Sky Team zu spielen, das war dann, da war die Erklärung auf Deutsch, das war auch halt ganz gut so, weil es eben auch ein Zwei-Personen-Spiel ist. Dann habe ich ein neues Spiel kennengelernt, Boreal, das ist auch so ein Legespiel, bei dem du 10 Karten zu einer Pyramide aufschichten sollst und jede Karte sorgt dafür, je nachdem wie sie liegt, für so ein paar Punktewertungen. Let's Go to Japan haben wir gespielt, das war mir auch noch nicht bekannt, das hat Hanna, eine luxemburgische Spielerin mitgebracht in ihrer Kickstarter-Variante. Also ein Spiel in Luxemburg auf Englisch, das war klasse. Und The Great Split habe ich da auch kennengelernt. Das war für alle noch neu und da haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis die Regeln dann gesessen haben. Die haben wir auf Englisch erklärt. Übrigens auch ganz krass, ne? Wenn du plötzlich ein Spiel, das du auf Deutsch kennenlernst, mit den Begrifflichkeiten auf Deutsch, dann plötzlich aus dem Stand auf Englisch transferierst. Aber das klappt. Leute, die spielen können das, das finde ich echt immer richtig gut.
Ja, das war auch ganz kurz noch, sorry, das war letztes Jahr ganz cool auf der BGG SpringCon in Dallas, wo ich ja auch mal hinfliegen durfte. Und da erklären wir ja dann auch immer die Spiele für die Amerikaner, die gerade frisch nominiert worden sind. Und da habe ich an dem Wochenende bestimmt auch 15, 16 Mal war es bestimmt Dune Imperium damals erklärt. Ey, und wie du sagst, halt 20 Mal schon locker zu Hause auf Deutsch, ne? Und dann, oh Gott, jetzt ist das ja auch noch so ein Klopper, erklär da mal alle Feinheiten und Finessen. Man bin jetzt Englischlehrer, an sich gibt's da keine Sprachhürde, aber trotzdem willst du es halt gut erklären. Ich verstehe voll, was du meinst.
Ja, erklär mal, also bei Quando kannst du sagen, ja, du kannst Karten derselben Sorte ausspielen oder eine Straße. So, und das erste Wort, das dir natürlich in den Kopf kommt, ist, oder du spielst eine Street. Aber es ist natürlich nicht Street. Und dann fängst du an, die ganze Zeit im Kopf nach dem Begriff zu suchen. Ja, aber sie haben es verstanden, denn sie wissen wiederum, was eine Straße ist. Und du brauchst eben nicht den Begriff, den du dann aus dem Poker entlehnst. Ja, das war wirklich, also hat mir sehr, also für dieses Erlebnis bin ich sehr froh.
Ich bin auch sehr froh über ein Erlebnis, wovon ich jetzt rede. Es hat nichts mit einem Landstrich zu tun, sondern vielmehr mit einem Heimatort. Willkommen in Tipperary, einer Grafschaft in Irland. Das ist das neue Familienspiel von Günther Burkhardt. Wir haben jeder vor uns das ist ein Puzzlespiel und wir haben jeder vor uns unseren Heimatort liegen und der Heimatort hat jeweils ein Wappen. Und dieses Wappen findest du auch quasi wird eine magische Drehscheibe genannt. Letztlich ist es eine Drehscheibe, wo dann, man kann es zu fünf spielen, fünf dieser Wappen auch drauf sind und da gehen jeweils so Buchten von ab, wie bei welchem Spiel denn? Glasstraße hat dieses Grat, ne? Helft mir mal, welchem Spiel gehen denn diese Buchten noch so ab von
also, woran ich mich sofort erinnert gefühlt habe, ist tatsächlich Planet Unknown. Also für mich ist Tipperary so ein Familien-Planet Unknown, genau. Wenn man das so sagen möchte.
Genau, nur dass du eben nicht Lazy Susie hast, sondern eben, das ist in sehr minimalistischer Form. Es dreht sich aber auch, aber anders. Genau, da hat man jeweils zwei Puzzleteile, ähnlich wie bei Patchwork sehen die aus. Und wenn man dreht und mein Wappen von meinem Heimatort bleibt in der Bucht hängen, dann kann ich mir zwei Puzzleteile davon aussuchen. Dann gibt's Moore, da gibt's dann Wiesen und Weiden, da gibt's Ruinen und alles hat so unterschiedliche Arten und Weisen, Punkte zu machen und spielt sich locker flockig so in einer halben, dreiviertel Stunde in Vollbesetzung weg und haben ein paar Mal gespielt. Gefällt mir richtig, richtig gut.
Ich habe eine Rückmeldung zu Tipperary, denn mein Herz, das liegt eigentlich in Irland und ich habe, seitdem ich mir Urlaub selber finanzieren kann, immer wieder den Weg nach Irland gesucht und habe viele sehr außergewöhnliche und sehr schöne Momente in Irland erlebt und natürlich war ich auch irgendwann auf meinen Reisen in Tipperary, weil das ja auch besungen wird und das war so, ohne da jetzt in die Geschichte reinzugehen, aber das war, glaube ich, so ein Motivationskampflied aus dem Ersten Weltkrieg, als die irischen Truppen dann nach Flandern marschiert sind. Tipperary ist scheiße langweilig. Also das ist wirklich nur ein Ort, da ist eine Hauptstraße, da gibt es zwei Pubs, wie das halt in Irland überhaupt so aussieht. Es ist auch ziemlich zentral, so ich habe so im Südosten des Landes ungefähr lokalisiert. Und wer Irland kennt, der weiß ganz genau, nach Tipperary lohnt sich kein Besuch. Ne? Du willst immer ganz weit in den Westen, du willst in den Nordwesten oder ganz weit in den Osten, in die Dubliner Gegend. Aber Tipperary ist eine Landschaft, die ich links liegen lassen würde. Das Spiel wiederum, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich erinnere mich, dass ich das auf dem Gedankenwelten-Con 2022 da als Prototyp zum ersten Mal kennenlernen durfte. Da war dieses Drehrad noch total Schroh, um nochmal das Wort zu benutzen, hat sich gar nicht gedreht, aber es war schon klar, wie es funktioniert. Man musste wirklich, also hast du die Finger wund geschnippt, damit das Ding sich überhaupt bewegt hat. Aber das Puzzeln total gut und es erfindet jetzt nichts neu, aber es hat Whisky dabei und das reicht mir im Prinzip schon.
Und Schafe.
Und Schafe. Nico, hast du noch was? Du hast eben so angedeutet, es könnte auch was Negatives dabei gewesen sein in deinen letzten Spielerlebnissen.
Ja, das ist mehr so eine generelle Beobachtung. Ich fange mal mit was Positivem an erstmal. Und zwar ein Spiel, was ich letztes Jahr auf der Gen Con schon kennengelernt habe im August. Obwohl es, glaube ich, sogar noch älter ist, aber da habe ich es irgendwie halt zu spielen bekommen. War Ritual. Oder Ritual, das jetzt bei Strohmann Games rausgekommen ist. Und es ist so eins dieser kooperativen Echtzeit-Stress-Spiele, wo wir, ohne miteinander reden zu dürfen, eine Aufgabe lösen müssen. Das ist in dem Fall so eine Diamantentauscherei. Und dann hat jeder verdeckte Ziele und die musst du erfüllen. Was weiß ich, habe 5 rote Diamante oder sowas. Und man darf aber nur unter speziellen Regeln diese Diamanten tauschen. So. Und das fand ich super, das macht richtig viel Spaß und ich habe es da auch erklärt bekommen, dementsprechend wusste ich jetzt schon, wie es läuft, als ich es auf Deutsch gekriegt habe. Also ein Spiel, was mir richtig taugt, weil du als Gruppe daran wachsen kannst und du wirklich so zurückgeworfen wirst auf diese, deswegen fasst das mit dem Thema Ritual auch so gut, auch wenn es eigentlich nicht gut durchkommt, so dass wir dann Ritual machen, aber es wirft einen so zurück auf diese Urinstinkte, so wir müssen als Gruppe zusammenhalten und dann schaffen wir das und ich muss meinen modernen, auf mich selber bezogenen Menschen mal hinten anstellen. Vielleicht hilft es der Gruppe mehr, wenn ich mein eigenes Ziel jetzt gerade mal kurz außer Acht lasse, sondern jemandem anderen helfe und unterstütze. Also man kriegt schon so dieses Gefühl von, wir müssen als Stamm irgendwie zusammen überleben oder durchkommen. Aber, und das macht aber jetzt nicht nur dieses Spiel falsch, und es gibt mir mittlerweile echt übelst auf den Keks, muss ich schon mal ganz ehrlich sagen, ist, dass die Regelhürde unnötig hochgesetzt wird, indem man jedem kleinen Haar, was in diesem Spiel drin ist, irgendeinen abgefahrenen Sondernamen gibt. Dann ist das nicht einfach nur irgendeine Karte, auf der ich den Stein ablegen darf, sondern dann ist das hier das, was weiß ich, Dingsbums-Portal oder so. Und dann gibt's halt aber für alle Aktionen und für jedes Ding, was du da irgendwie hast und machst, gibt's eigene Namen. Und irgendwann steigst du erstens beim Lesen nicht mehr durch und erklären kannst du gleich dreimal vergessen. Das macht auch kein Computerspiel so. Da steht immer in dem Tutorial am Anfang, springen oder sowas ist die Taste X auf der PlayStation. Dann steht da halt später immer, drücke X und nicht drücke die Teleportations-Kommunikations-sonst-was-Taste, weil es halt unnötig ist. Definier bitte einmal in der Regel, für die, die das Thema gerne haben wollen, der Handkartenstapel oder was weiß ich, Nazi-Stapel, die Handkarten, der Ablagestapel, der Würfel ist im Folgenden dies und das. Wir sagen der Einfachheit halber, aber es ist einfach der blaue Würfel. So, das würde mir viel ersparen und ich glaube vielen Leuten, die gerne mehr spielen würden, auch, die dann durch sowas abgeschreckt werden. Und ich finde, es ist halt einfach echt kein Mehrwert. So, ich habe dann im Spiel auch keinen Mehrwert durch diesen vermeintlichen Fluff. Und deswegen wäre mein Appell, Regelhürde runter, weil das schreckt, glaube ich, immer noch viele Leute ab. Mach das lieber einfach. Und das ist, wie gesagt, mir in letzter Zeit bei vielen Spielen schon wieder aufgefallen, dass man versucht, darüber originell und thematisch zu sein. Aber eigentlich nervt's nur, also mich zumindest.
Ja, das ist ja oftmals der Wunsch, ein Thema auf ein Spiel zu transportieren, das eigentlich nur aufgesetzt ist, aber sich dann doch irgendwie authentisch anfühlen sollte. Ich glaube, Nico, du und ich, wir haben beide ein Spiel, das uns sofort einfällt, wenn es darum geht, dass es voll gejaucht wurde mit Fachbegriffen, nämlich Chakra. Das Spiel, bei dem Edelsteine wunderbar wandern sollen, ist ein ganz, ganz tolles Spiel, aber wenn du das erklären möchtest mit der Harmonisierung und den schlechten Energien und den ganzen Begriffen, also da dachte ich mir auch, nee, sag doch einfach, nimm farbige Edelsteine, mach die Aktion, die links ist, die Aktion, die rechts ist. Und ich finde auch, dass es eine, ich glaube, da bin ich ganz bei dir, dass es eine Anleitung nicht verständlicher macht, wenn ich sie mit Fachbegriffen voll jauche, die eigentlich ein sehr schlichtes Spielprinzip unnötig kompliziert machen. Aber da nutze ich gerade die Gelegenheit. Ich wollte euch von einem ganz anderen Spiel erklären. Ich wollte Welt der Wunder, Wunder der Welt. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Aber nein, das lasse ich jetzt. Denn ich habe auch noch ein Spiel gespielt. Das heißt, also ich habe einfach nochmal mit Bauklötzen gespielt. Das war die erste große Überraschung. Und zwar habe ich Tower Bricks gespielt. Ein kooperatives Bauklötzchen-Aufeinanderspiel, bei dem wir Aufträge haben, die wir erfüllen müssen, und zwar gemessen an dem Endprodukt, an unserem Endbauwerk. Wir haben keine Vorgabe, wie etwas dann letztendlich aussehen soll, aber wir haben nur die Aufgabe, und davon weiß niemand etwas, nur ich selbst, dass zum Beispiel kein blauer Stein neben einem gelben Stein liegen darf oder dass alle roten Steine sich neben dem grauen Stein befinden müssen oder dass sie keine Berührung zum Boden haben dürfen. Ja, und dann, man darf natürlich nicht darüber sprechen, was man macht, aber man stellt dann einfach mal einen Stein. Und solange niemand anderes am Tisch sagt, nein, weißt du, okay, das ist möglich. Das heißt, du bist wirklich so ganz vorsichtig, stellst deinen Stein hin, guckst dann so in die Runde, ob das alles okay ist und machst weiter. Und es gibt auch keine Spielreihenfolge. Jeder kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt miteinander spielen. Außer du hörst nein, dann weißt du ganz genau, das widerspricht jetzt einfach einer Regel eines geheimen Auftrages. Ja, und so baust du dann auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden an deinen Bauwerken. Und das ist einfach total witzig und das ist cool und das ist lustig. Und das ist, das hat sich da jetzt gerade reingemogelt. Tower, und wie heißt das genau? Tower Bricks bei Cosmos jetzt ganz neu.
Darf ich da mal kurz dazwischen fragen? Und zwar, das hätte durchaus auch eins sein können, was ich nach der Erstpartie jetzt bei meinen Flops hätte erwähnen können. Wir haben es nämlich, aber vielleicht ist es auch eine ganz andere Spielerfahrung gewesen. Du kannst ja mal sagen, wie es bei dir war. Aber du darfst dich ja an sich nicht unterhalten, was du da baust, sondern halt nur wieder irgendwas wegnehmen oder umarrangieren von diesen Klötzen. Und nach den ersten ein, zwei Runden ging es bei uns dann einfach so, dass einer, also wir haben es zu zweit gespielt, einer hat auf seine Karte geguckt, hat das halt so hingebaut, wie er das braucht. Und dann hat der andere einfach die ganze Zeit irgendwas geändert und der hat nur noch gesagt, ja, Finger da hoch oder runter. Und dann hat der andere halt so lange rumgedoktert und Alliteration, so ein Quatsch, Alternation davon gemacht, bis es halt dann irgendwie gepasst hat. Und dadurch sind wir nie irgendwie in diesen Modus gekommen, ich mach was und dann nimmst du das zurück und hin und her. Sondern einer hat es quasi hingestellt, hat gesagt, das ist die Ausgangsstellung und jetzt puzzle das du mal so hin, dass es dann am Schluss für uns beide passt. Fand ich sehr komisch. Und zweiter Punkt, der hat mir bei Decorum schon nicht gefallen, was ein sehr ähnliches Spiel ist bei Skellig Games. Das hat sich dann in den ein, zwei Runden, wo wir uns besprochen oder halt so geguckt haben, was macht der andere damit, wo wir uns noch abgewechselt haben, hat sich ein bisschen sehr stark nach Ehe angefühlt, muss ich sagen. Bei Decorum war es ja auch so, du versuchst Räume einzurichten mit, ich hätte gerne das gelbe Bild hier und du aber die grüne Lampe da. Und vielleicht liegt es auch dran, dass ich jetzt schon fast seit 20 Jahren verheiratet bin. Quatsch, mit meiner Frau zusammen bin, seit 13 Jahren verheiratet, seit 20 Jahren sind wir zusammen. Aber ich habe immer so dieses Gefühl, du Schatz, ich würde gerne hier das gelbe Bild aufhängen. Ja, kannst du es vielleicht doch lieber in dein Arbeitszimmer hängen? Das finde ich hier jetzt nie so hübsch. Es klingt jetzt alles negativer, wie es natürlich ist, aber es fühlte sich da manchmal so ein bisschen wie so halt, wie gesagt, wie Ehe an. Und das hatte ich da am Anfang auch. Und dann hatten wir halt das Gefühl nicht mehr, aber dafür haben wir es einfach nacheinander runtergespielt, bis es gepasst hat. Fand ich irgendwie sehr komisch.
Wir haben alle Partien immer zu dritt gespielt. Und zu dritt hast du eine ganz andere Dynamik drin. Denn einer hat immer irgendetwas zu motzen und du wirst nicht diese Person finden, die automatisch alles baut, weil du wirst immer zwei Leute im Prinzip vor den Kopf stoßen. Ich glaube, es ist kein gutes Zwei-Personen-Spiel, aber mit drei Leuten hat es uns definitiv Spaß gemacht. Und es hat auch irgendwie, also am Anfang ist da so eine sehr ruhige, konzentrierte Unsicherheit im Prinzip am Tisch, weil du ja auch gar keine Regeln hast, nach denen du spielen sollst. Du sollst einfach halt bauen. Aber als dann meine Tochter zum ersten Mal ein feuriges Nein rausgelassen hat, dann war es ganz klar, oh, das geht jetzt nicht, dann lasse ich mal lieber die Finger weg. Und dann entstand schon so ein bisschen Dynamik beim Spielen, die zumindest mal für uns als Familie interessant war. Den Vergleich mit einer Ehe, also ist ja bei uns ganz viel, ja, Schatz, ist in Ordnung, ich mach das so. Vielleicht war das bei euch dann jetzt auch beim Spielen diese Erfahrung.
Ja, irgendwie so ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe überhaupt nichts, ich liebe meine Frau, so soll das jetzt gar nicht rüberkommen. Aber manchmal muss man
aber,
ja so
ich liebe meine Frau, aber.
Manchmal muss man halt, damit es allen gut geht, zähneknirschen Kompromisse eingehen. Und das war halt irgendwie kein cooles Spielgefühl, finde ich, bei Decorum, ständig zähneknirschen zu müssen.
Nee, das stimmt wohl. Jedi, hast du noch was?
Nee, das war's von mir.
Ja, dann wollen wir doch einfach mal gucken. Nico, die Spielträume haben dir drei Themen da gelassen und ich glaube, alle drei Themen haben dich irgendwie vor größere Probleme gestellt, oder? Und trotzdem hast du dich für eins entschieden.
Also eins hat mich wirklich für Probleme gestellt, das war das mit den Dungeon Crawlern. Das ist einfach so überhaupt gar kein, also überhaupt nicht mein Genre. Da hätte ich jetzt ein, zwei nehmen können, über die jeder schon 5000 Mal gesprochen hat, aber jetzt nichts Sinnvolles irgendwie beitragen können, hätte ich jetzt gesagt. Bei den anderen zwei musste ich ein bisschen überlegen und naja, also mir hat dann einfach die Klassiker im Prinzip, also alles, was mindestens 15 Jahre alt, dann besser gefallen als Spiele, die was mit Essen und Kochen zu tun haben, wobei es da auch super Themen gibt oder Spiele gibt, aber nicht ganz so viele, die mir da sofort eingefallen sind. Da gibt's viele, die ich gerne mitspiele, aber die mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben sind, dass ich sage, die sind so meine All-Time-Favorites oder nah dran zumindest. Das ist dann bei den Spielen, die älter als 15 Jahre sind, dann doch eher der Fall. Wobei ich jetzt gleich schon mal dazu sagen muss, ich bin jetzt echt so keiner von denen, die die ganze Zeit Klassiker gegrindet haben früher. Also ich kenne halt wirklich so die Spiel des Jahres Spiele, sagen wir mal so bis 2000 oder vielleicht auch sogar 2005. Und sonst kenne ich jetzt davor nichts. Ich habe jetzt nicht irgendwie schon in meiner studentischen Gruppe immer Acquire gespielt von 1960 oder so. Also solche Klassiker habe ich jetzt auch nicht drauf oder Civilization oder sonst was. Sondern halt so die, die dann eh jeder vielleicht kennt oder die man auf dem Flohmarkt finden kann. Aber ja, ich hatte das Gefühl, da kann ich über mehr interessante Spiele sprechen. Deswegen habe ich mir die Klassiker rausgesucht. Alles, was älter als 15 Jahre ist. Und ja, habe da mal was vorbereitet.
JD, ich glaube, Nico hat tatsächlich unseren Wunschpick da rausgesucht, oder? Mit Dungeon Crawlern und Sachen zu essen wären wir auch nur bedingt gut unterwegs gewesen.
Ja, das sehe ich genauso.
Ja. Gute Arbeit. Liebe Spielträumer, ihr habt uns die Aufgabe gestellt, über Spiele zu sprechen, die mindestens 15 Jahre alt sind. Gemessen an dem Jahr der Aufnahme 2024 wären das Spiele, die aus dem Jahr 2009 oder jünger sind. Männers, bevor wir anfangen zu entscheiden, wer denn damit beginnt, seine Spiele vorzustellen, darf ich mal kurz fragen, was bei euch im Jahr 2009 so alles los war? JD, vielleicht bei dir? Da müsstest du so ungefähr 10 Jahre alt gewesen sein.
Fast. Ich war 9 im Jahr 2009. Sag mal, bist du jetzt mutig oder was, wenn Nico dabei ist? 2009 bin ich meine Arbeit angestellt. Also ich habe angefangen zu arbeiten in der Wohngruppe damals. Und meine Tochter ist ein Jahr alt geworden. Das sind so die beiden Highlights in diesem Jahr. Ich bin mit einer Ausbildung fertig geworden, habe in der Wohngruppe angefangen und meine Tochter ist ein Jahr alt geworden. Das war echt 2009. Und ich bin zweimal umgezogen in diesem Jahr. Was echt nicht angenehm ist.
Nico, was verbindest du mit 2009?
Ja, auch Umzüge, denn 2008, im Wintersemester 2008 bin ich fertig geworden mit meinem Studium und habe dementsprechend im Februar 2009 zum Halbjahr mein Referendariat angefangen damals. Meine Seminarschule war das Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg, drittgrößtes Gymnasium Bayerns. Liebe Grüße gehen raus an die alte Schule. Und in Bayern ist es so, man ist das erste halbe Jahr auf der Seminarschule, dann ist man ein Jahr quasi auswärtsspielmäßig unterwegs, um sich so ein bisschen frei zu schwimmen und dann kommt man wieder für ein halbes Jahr in die Seminarschule. Und ich bin dann eben nach dem ersten halben Jahr nach Pfarrkirchen versetzt worden für mein... ja, genau, deswegen ist es ja so witzig. Ja, nach Pfarrkirchen, genau. Deswegen schaust du da so für mein Einsatzjahr ans Gympan heißt das da. Mhm. Und das ist ja auch der Sitz heute eben von Jung und Alt spielt.
Genau, das Spielecafé der Generation.
Deswegen war mir klar, dass du das natürlich kennst.
Genau. Wie witzig, du warst da schon. Ich war da noch nie. Ja. Ich würde mich da niemals hinterlaufen.
Ja, ein ganzes Schuljahr lang. Also ich kenne auch das Wimmerross und was da so alles rumsteht. Genau, ich war da ein Jahr lang an der Schule und dementsprechend verbinde ich da auch einen Umzug von Unterfranken nach Niederbayern und halt eben ist Referendariat, Anfang oder Beginn des Referendariats. Das war so meine Zeit. Da war ich 2009 war ich 27 war ich da.
Dann schließe ich noch diesen Kreis. 2009 war tatsächlich für uns ein extrem hartes Jahr. Ihr wisst vielleicht, dass ich zwei Töchter habe und eine Tochter ist mit schwierigen gesundheitlichen Voraussetzungen auf die Welt gekommen. Und da war sie jetzt ein Jahr alt und das war ein Jahr des Ausnahmezustandes. Es war wie auf einer Achterbahn zu leben, jeden Tag immer dasselbe, mit viel Krankenhaus. Aber dann nach einem Jahr haben sich die medizinischen Voraussetzungen dann schon gebessert gehabt und wir wussten, das hier wird eine sehr schöne Sache. Ja, und 2009 war dann auch so die Phase, wo ich dann wirklich so zombie-mäßig keine Kraft mehr hatte. Und ich bin nicht umgezogen in diesem Jahr. Lass uns doch nochmal rausfinden, wer beginnt. Ich habe wieder das Kartenspiel Wer fängt an rausgesucht und habe eine zufällige Karte gezündet und habe diese Karte ein bisschen angepasst. Und diese Karte möchte von euch wissen, es beginnt die Person, die Ostern, und zwar Ostersonntag und Ostermontag, in der Summe mit den meisten Personen verbracht hat. So, ich gebe euch was vor. Ich hatte 4 Personen, nämlich meine 3 Frauen und ich, meine Schwester, ihren Lebensgefährten und meinen Neffen und Marion Marika. Also 9 Personen habe ich an Ostern gesehen. Daran müsst ihr euch jetzt messen.
Ich muss ganz kurz durchzählen im Kopf. Moment.
Ja, ihr seht jetzt nicht, dass hier voller Fingereinsatz gegeben ist. JD hat schon einen im Sinn. Einen hat er sich gerade runtergeholt.
Hast du nicht gesagt? Hat er gesagt. Okay.
Ich glaube, ich komme auf 9 auch, so wie du. Da hätten wir schon mal einen Unentschieden.
So, JD.
Ja, ich bin Pädagoge, kein Mathematiker, Freunde. Frag mich noch nicht sowas. Ich bin, glaube ich, bei 8.
Komm, Nico, dann lassen wir den Gast, lassen wir dem Gast bitte den Vortritt. Dein erstes Spiel.
Okay. Ja, also es muss ja, wie gesagt, älter sein als 2009 und das schafft mein Spiel auch um ganze 4 Jahre. Es hat heute eine Bewertung von 7,0 auf Boardgame Geek, was tatsächlich schon auch für ein gutes Spiel spricht. Und das ist bei mir auch passend zu euren Fragen heute sehr eng mit meinem persönlichen Leben verbunden, denn ich hab's, also 2005 kam es raus und ich habe es dann 2010 zu meiner Hochzeit geschenkt bekommen. Das war eins der Geschenke, die auf dem Gabentisch sozusagen standen. Liebe Grüße nochmal an die Ina und die Johanna, die werden das hier nie hören, aber zu denen habe ich heute noch ab und zu mal Kontakt und die haben uns das damals geschenkt, weil sie schon wussten, da sind welche, die spielen eigentlich ganz gerne. Und eigentlich ist es ein Spiel, wo ich, wenn ich auf die Schachtel gucke, sagen müsste, alter Schwede, das ist überhaupt gar nicht mein Fall. Denn es geht in dem Spiel drum zu zeichnen und das kann ich halt super schlecht. Ich habe extra in der Oberstufe dann Kunst abgelegt und Musik gewählt. Aber das Schöne ist bei diesem Spiel, und ich verrate auch gleich, wie es heißt, bei diesem Spiel geht es darum, dass man gewisse Anordnungen richtig nachzeichnen muss und gar nicht so sehr, dass man gut zeichnen können muss. Und die Rede ist von... Ja, und jetzt hat es verschiedene Namensänderungen im Laufe der Zeit erfahren. Die Rede ist von Identic. Dann hieß es, anfangs hieß es, glaube ich, Dublique, Identic. Und ich glaube, heute heißt es Meisterwerke. Das ist bei Asmodee rausgekommen. Und das ist ein so cooles Partyspiel. Ich liebe das. Wir können auch gleich mal zusammen eine Runde spielen. Während ich noch 1-2 Sätze sage, holt ihr mal kurz einen Stift und einen Zettel raus. Und wir spielen hier live im Podcast eine Runde Identic oder Meisterwerke. Das könnt ihr zu Hause auch machen. Kleiner Tipp, ihr habt eine Pausetaste an eurem Podcatcher, über den ihr das hier bestimmt hört. Holt euch kurz was und dann könnt ihr weiterhören. Es geht also darum, wir haben immer eine gewisse Zeit, 30 Sekunden sind das wirklich nur, um ein Bild zu beschreiben, wenn wir in der Runde derjenige sind, der das halt eben machen muss. Alle anderen müssen dieses Bild nachzeichnen. Jetzt geht's aber nicht darum, das einfach möglichst schön zu zeichnen, sondern ich als derjenige, der euch das beschreibe, möchte bestimmte Ziele erfüllen, die ich aber am Anfang der Runde selber noch nicht weiß, weil ich stecke meine Karte so in so einen Kartenhalter, dass ich nur das Bild sehe, aber nicht diese Kriterien, die ich erfüllen muss. Und jetzt könnte das zum Beispiel eine schöne Sommerlandschaft sein und dann steht unten bei den Sachen, die ich beschreiben muss, damit ich Punkte kriege, nur sowas wie die Sonne ist links oben oder 2 Augenpaare sind näher am rechten Rand als die anderen oder irgendwie sowas halt. Also es geht einfach immer nur um Anordnung, wie schön die Sonne jetzt ausschaut, wie toll diese Augen gezeichnet sind, vollkommen egal, es muss einfach nur an der richtigen Stelle sein. So, und dann ziehe ich nach den 30 Sekunden die Karte raus und dann weiß ich selber auch erst, was hätte ich denn beschreiben müssen, damit ich dafür Punkte kriege? Und dann gibt's so diese typische Wertung halt, wer richtig beschrieben hat, kriegt einen Punkt und wer es richtig geraten hat oder richtig gezeichnet hat und so weiter. Das ist dann auch eigentlich schon egal. Aber das Schöne ist halt, dadurch will ich als Beschreibender auch das möglichst gut beschreiben, weil ich ja noch nicht weiß, für was ich gewertet werde. Und das führt immer dazu, dass derjenige, der das erklärt, viel zu schnell wird, weil er halt alles irgendwie unterbringen will und die anderen irgendwann nur noch total verzweifelt mit den Händen am Kopf über ihrem Blatt sitzen und sagen, Alter, mach langsamer, ich komme überhaupt gar nicht mehr mit. Und da kommen natürlich dann die coolsten Sachen bei raus, weil es einfach abgefahrene Kunstwerke sind. Und wie gesagt, ich habe mir hier mal eine Karte aus dem Keller mit hochgenommen. Das ist nämlich bei mir unten im Keller mittlerweile. Ich stelle noch kurz meine Uhr auf 30 Sekunden und dann versuche ich euch hier mal ein Bild möglichst schön zu beschreiben. Und wir gucken dann mal, ob ich die Sachen richtig beschrieben habe und ihr viele Punkte machen würdet.
Und ihr zu Hause habt jetzt alle mittlerweile ein Blatt Papier und einen Stift oder ihr malt einfach an die Windschutzscheibe.
Ja, genau, oder das. So, okay, los geht's. Ich sehe einen Mann auf einem Einrad. Dieser Mann guckt nach rechts, aber seine Nase zeigt nach links. Also der Kopf ist nach links gerichtet, die Nase zeigt nach Die Augen gucken nach rechts. In seiner auf dem Bild linken Hand hat er einen Zauberstab, mit dem er auch wirbelt. In der rechten Hand hat er eine Handpuppe, oder beziehungsweise die ist auf seiner Hand. Und er balanciert auf seinen Schuhen unten auch noch drei Bälle auf dem rechten Bein. Und mit dem linken ist er auf dem Pedal des Einrads und versucht da eben schön zu fahren. Seine Krawatte, die er hat, die ist so ein bisschen giraffenmäßig gescheckt. Die hängt auch ziemlich weit runter. Und generell ist er sehr am Grinsen und hat auch einen Hut auf. So einen ganz typischen Detektivhut. Und da ist die Zeit vorbei. Ja, sieht doch schön aus. So, ich gucke jetzt hier mal, was die Kriterien sind.
Okay, bitte gleich mal ab. Was übrigens aussieht wie ein plattgewalzter Dinosaurier aus meinem Einrad.
Das ein plattgewalzter Dinosaurier. So, jetzt. Also, erstes Ding, was ihr hättet. Es sind drei Bälle, die er auf einem seiner Füße balanciert. Wenn ihr das habt, kriegt ihr einen Punkt.
Punkt.
Zack. Leider nein.
Die, okay, habe ich nicht gesagt, die Marionette, die er auf der Hand hat, lässt die Zunge raushängen.
Nein. Kein Punkt.
Die Nase des Mannes ist größer als seine Füße.
Ja, gebe ich mir einen Punkt.
Nein.
Der Mann trägt einen Hut.
Ja.
Ich gehe nicht zu null raus.
Dann die Zähne des Mannes sind sichtbar. Also er hat ein sehr breites Grinsen.
Nein.
Es sind es sind vier oder mehr von so Kreiselzeichnungen. Hier steht Bewegungslinien, aber ich denke, die meinen halt, dass er diesen Stock wedelt oder dass die Bälle auf seinem Fuß.
Und wedeln Bewegungen,
ja, genau.
Klar.
Ja.
Nein, nur drei.
Dann, das Reifen des Einrads hat mehr als drei Speichen.
Speichen?
Vier? Take this, Olli.
Man sieht einen Schatten auf dem Boden.
Schnickschnack.
Ja, der Mann guckt nach rechts tatsächlich.
Ja.
Ja.
Und eins seiner Beine ist auf einem Pedal.
Ja.
Ja, nö. Jenny, ich habe 4 Punkte und du?
5.
Oh,
ja, und jetzt würde ich halt 9 Punkte bekommen für jedes, also man müsste dann noch gucken, was ist halt doppelt von beiden und so, aber für jedes Individuelle kriege ich dann auch einen Punkt und dann geht es halt rum, bis es jeder mal gemacht hat. Und es ist einfach sauwitzig, weil wie gesagt, es ist ein Zeichenspiel und ich muss nicht gut malen können und es kommen einfach so coole Sachen raus. Ich habe zum Beispiel schon mal eine Ente mit 4 Beinen gezeichnet und ihr könnt jetzt mal raten, wie lange es gedauert hat, bis es irgendjemandem am Tisch aufgefallen ist. Nämlich erstmal 10 Minuten niemandem. Aber seitdem wissen wir das natürlich, es ist ein Running Gag, die Ente mit 4 Beinen.
Wie geil, ich habe so schöne Erinnerungen an dieses Spiel. Ich kenne es unter Meisterwerk, habe ich auch irgendwo im Regal stehen. Und ich muss immer an Jürgen von der Lippe denken, wenn ich dieses Spiel spiele, denn du erkennst danach die Spreu vom Weizen beim Erklären. Es gibt dann die Erklären, die sehr geradeaus und zack, zack, zack und sehr strukturiert sind. Es gibt aber auch es gibt diesen einen Sketch mit Jürgen von der Lippe, wo er erzählt, wie seine Frau einen Witz erzählt. Und die fängt mit der Pointe quasi an und arbeitet sich irgendwie von hinten und das ist überhaupt gar nicht witzig. Und genau solche Leute hat man auch mit dabei. Und dann, ja, ach nee, und dann, ach, und dann muss auch an das Auge, ja, das Auge, welches Auge denn jetzt? Ja, das Auge von dem Monster, ja, wer ist das Monster? Ja, was neben dem Baum steht? Ja, aber du hast gar nichts vom Baum erzählt. Ja, und also dann gab es dann solche Situationen einfach, und dann war die Zeit auch schon vorbei und es hatte genau niemand irgendwas Triftiges auf dem Blatt. Also es kommt zu super Situationen, kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ja, und ich habe gerade ein Aha-Erlebnis, denn ich wusste gar nicht, dass es ein Spiel mit dem Titel Meisterwerke oder Duplik gibt. Aber ich kannte das Spiel, denn ich benutze es als Kommunikationsübung im Unterricht, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, weil es immer wieder für gute Laune sorgt. Und so die erste Runde übernehme ich in der Regel, erkläre etwas und dann übernehmen das die Schüler. Und es ist halt einfach, es ist so ein Energizer, es ist ein Eisbrecher, danach ist die Stimmung gut und man kann einfach wieder konzentriert nacharbeiten. Seht ihr, und jetzt weiß ich, dass das Ganze auf Deutsch Meisterwerke heißt.
Ja, das war damals sogar auch zum Spiel des Jahres nominiert. Ich glaube, in Deutschland dann 2009 oder sowas. Ist also schon eine Zeit lang her. Und ja, genau, es ist auch eins dieser Spiele, was man, sagen wir mal, ab der 9. Klasse vielleicht dann auch im Unterricht mal einsetzen kann, um ein bisschen Sprachschatz zu aktivieren, aber da musst du halt eben, und dann gibst du denen natürlich mehr Zeit und so, ist klar, aber dann kann man das mal da üben, ein Bild zu beschreiben, ja, vollkommen richtig, das mache ich nämlich auch ganz gerne damit. Ach super, ich liebe das. Das ist so eins, also ein richtiges Klassiker, Superspiel muss für mich einfach Momente erzeugen, an denen ich mich oder an die ich mich in 3 Jahren noch erinnern kann. Meisterwerke liefert sowas am laufenden Band. Ey, ich habe da Tränen gelacht. Und wie gesagt, in der Verbindung, dass es halt ein Hochzeitsgeschenk war, umso cooler.
Ja, dann würde ich gerne weitermachen, denn immerhin waren wir zu 9 über Ostern unterwegs. JD muss noch ein bisschen warten. Und ich gehe zurück ins Jahr 1999. Das war eine meiner Hochphasen des Spielens, denn offiziell war ich noch Studierender an der Universität des Saarlandes. Inoffiziell habe ich allerdings so viel gearbeitet, wie es ging beim Saarländischen Rundfunk, hatte also entsprechend richtig Geld, um auch Spiele zu kaufen und hatte einen ganz spielbegeisterten Personenkreis um mich drumherum, ganz liebe Menschen, und wir haben uns immer bei jedem Spiel, das wir gespielt haben, eine Möglichkeit einfallen lassen, wie wir Geld generieren können, um wieder ein neues Spiel zu kaufen. Ja, und über diesen Pott ist auch irgendwann ein Zwei-Personen-Spiel dann bei uns zu Hause angekommen, und das war Lost Cities von Rainer Knizia. Und das ist ein Kartenspiel, das ich jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast noch einmal am Wochenende gespielt habe und das nichts davon eingebüßt hat, dass es immer noch gut ist. Das ist ein ganz schlichtes Kartenlegespiel, bei dem du Karten von 1 bis 10 in einer Reihenfolge, eben am besten von 1 bis 10 in 5 verschiedenen Farben, vor dir auslegen möchtest. Das ist eine sogenannte Expedition. Eine Expedition bringt dir dann letztendlich so viele Punkte, wie du Karten abgelegt hast. Also eine 1, eine 9 und eine 10 sind insgesamt 20 Punkte. Wäre 20 Punkte, wenn nicht jede Expedition schon allein 20 Punkte kosten würde. Das heißt, diese Punkte werden subtrahiert. In diesem Fall hättest du 0 Punkte. Wäre ein bisschen doof, wäre ein bisschen wenig, insbesondere gegen meine Frau. Du hast allerdings auch noch solche Multiplikatorenkarten, die du ausspielen kannst. Dann wird dein Punktestand entsprechend multipliziert. Es kann dann allerdings sein, dass das auch Minuspunkte werden, die multipliziert werden. Und so gehst du dann am Schluss alle 5 Reihen durch. Ganz spannend ist es, dass du einfach immer eine Karte spielst, entweder in deine eigene Auslage oder in eine neutrale Mitte, aus der die andere Person dann eben auch ziehen kann, und ziehst eine Karte nach, entweder vom Nachziehstapel oder wieder aus dieser neutralen Mitte. Ja, und das ist einfach unkompliziert, aber immer noch gut. Und eine Partie dauert so ungefähr 10 Minuten. Du spielst in der Regel 3 Partien, addierst die Punkte, wenn du das möchtest, aber eine Partie tut's genauso. Da hast du 10 Minuten ganz schnelle Action am Tisch. Und es ist ein Kartenspiel, das sich tatsächlich überlebt hat. Und wenn ich richtig informiert bin, auch mittlerweile als Würfelspiel und als Brettspiel dann nochmal aufgelegt wurde. Irgendwie schafft es Knizia ja immer wieder, seine eigenen Titel immer wieder nochmal neu zu platzieren und nochmal irgendwie was Neues rauszukitzeln. Diese beiden Varianten habe ich nicht gespielt. Ich kenne tatsächlich nur Lost Cities. Das Duell hieß es, glaube ich, damals 1999. Mittlerweile hat es einen anderen Titel erfahren. Ja, und einfach ein Spiel, das ich immer noch ganz gern spiele. Und Nico, bei mir ist es auch so, dass ein Klassiker also einerseits Emotionen erwecken soll, andererseits ist es ein Spiel, bei dem ich sofort wieder wusste, wie es funktioniert. Ich habe einfach die Karten rausgenommen, ich habe mir sie angeguckt und ich wusste wieder, was da ist. Und das muss ein Spiel bei mir auch schaffen, dass es sich in ein kollektives Erinnerungsvermögen irgendwie reinlegt und dass ich sofort weiß, oh ja, daran habe ich nochmal Spaß. Wir haben ein bisschen gestutzt, denn meine Frau und ich dachten eigentlich, dass man die Karten auch in der Reihenfolge von 10 nach 1 anlegen darf, aber offiziell ist es nur von 1 bis 10. Da haben wir eine kleine Hausregel wohl irgendwann etabliert gehabt. So, aber jetzt halte ich die Klappe und frage euch, wie ihr denn zu Lost Cities steht.
Ich glaube, ist nicht dann eben bei Kälte ist das so gewesen, dass du es auch von oben nach unten spielen durftest? Vielleicht hast du es daher irgendwie im Kopf, aber
möglicherweise, ja.
Ich gebe dir vollkommen recht, so ein Klassikerspiel ist auch, es muss sich anfühlen wie ein Nachhausekommen. Ne? Du sperrst die Tür auf, es riecht schon wie immer und dann, genau, weißt du auch schon alle Regeln. Und das funktioniert halt natürlich dann, wenn die halt super einfach sind. Und das schafft der Knizia halt bis heute, finde ich, auch immer noch, Spiele zu entwickeln, die ganz einfache Regeln haben, aber dann trotzdem eine schöne Spieltiefe haben. Und es ist ja wirklich eins dieser ganz klassischen, ja, so richtig Tauziehen spielt man nicht, aber es ist trotzdem dieses ganz klassische Kartentauziehen, wovon es ja wirklich viele verschiedene Abwandlungen gibt in dieser Kosmos-Zweier-Reihe. Aber Lost Cities funktioniert immer noch einwandfrei. Ich persönlich mag ja dieses Kartenspiel lieber. Wie sieht's bei euch denn aus? Du hast gerade schon gesagt, Keltis kennst du gar nicht, gell?
Doch.
Ach so, ja, genau.
Keltis kenn ich
ja. Dann habe ich es falsch verstanden. Aber wie, also brauchst du das Brett oder sagst du ganz puristisch, was soll dieser ganze Schnickschnack, versaut mir mein Spiel nicht, ich will nur Karten legen?
Ich glaube, ich wollte mich so ausdrücken, dass ich sogar dachte, dass es zu Lost Cities auch Lost Cities das Brettspiel dann irgendwann gegeben hat, 2017 oder 2018. Keltis ist jetzt auch ein Spiel, das sich bei mir nicht dauerhaft etabliert hat. Das ist zwar wohl noch hier, das finde ich auch ganz schön, du gehst auch auf diesen Leisten nach oben, aber wenn ich die direkte Wahl habe, dann würde ich Lost Cities spielen, allein schon deswegen, weil es so ein wahnsinniges Tempo hat. Also das dauert keine 10 Minuten, bis du da die erste Partie entschieden hast und weißt ganz genau, wer gewonnen und wer verloren hat.
Ja, geht mir ganz genauso.
Also ich würde auch ganz klar zu Lost Cities greifen, weil es einfach sehr schlank ist. Schlank, wie du schon sagst, schnell gespielt. Ohne diesen Schnickschnack, den es tatsächlich meiner Meinung nach nicht braucht. Es ist okay, das ist wie so eine Variante, aber meiner Meinung nach braucht es das nicht. So, weil es ist, wie sagt man so schön, ein grundsolides, gutes Spiel.
Hey, dann mach doch du gerade grundsolide gut weiter, JD.
Und soll ich dir was sagen?
Sag es.
Der Dr. Knizia, so viel Zeit muss sein, hat es auch in meine Reihen geschafft. Verrückt, Leute. Ich zeige euch heute ein Kartenspiel von Rainer Knizia. Bei dem geht es um Zaubertränke. Und das habe ich irgendwann mal auf irgendeinem Spieletreff gesehen und musste das dann unbedingt haben, weil es so auch einfach, aber genial ist. Nein, es ist nicht einfach genial. Nicht nahe, ist auch kein Kartenspiel. Habt ihr schon mal Poison gespielt, das Kartenspiel? Für alle, die es nicht sehen können, beide nicken sehr, sehr einfach. Nämlich bei Poison ist es nämlich so, haben wir verschiedene Karten, und zwar in 4 verschiedenen Farben. Einmal rote Zaubertränke, einmal blaue Zaubertränke, einmal lila Zaubertränke. Jeweils mit den Werten 1, 2, 4, 5 und 7. Dann gibt es noch die Gifttränke, die sind auch so giftgrün, die sind alle mit dem Wert 4. So, wenn ich jetzt dran bin, also erstmal werden alle Karten das kann man bis zu 6 Personen spielen, also 3 bis 6 SpielerInnen können das Spiel spielen, werden die erstmal gleichmäßig aufgeteilt und der erste fängt einen Stapel an. Wenn er die rote Karte spielt, darf auf diesen Stapel nur rote Karten gespielt werden. Auf blaue nur blaue Karten, auf lila nur lila Karten. Ausnahme sind die Giftgrünen, die dürfen nämlich überall gespielt werden, das sind Joker. Wird zuerst eine giftgrüne Karte gespielt und danach nochmal eine giftgrüne Karte, dann entscheidet sich quasi mit der ersten farbigen Karte, sprich rot, blau oder lila, welche Farbe dieser Stapel denn jetzt quasi hat. So, und das machen wir so lange, bis wir 13 Punkte zusammen haben und die Person, die die 13 Punkte quasi auslöst, darf ihre Karte auf den Stapel legen, muss aber alle anderen Karten, die unter dem Stapel quasi sind, nehmen. Und das sind im Prinzip am Ende der Runde Minuspunkte. Der Clou an dem Spiel so ein bisschen ist, dass wenn ich am meisten blaue Karten habe und die Punkte gewertet werden, diese Punkte nicht gewertet werden. Das heißt, wer die Mehrheit einer Farbe hat, diese Karten werden mit Ausnahme der giftgrünen Karten, die werden immer gewertet, nicht gewertet. Ja, wer am Ende die wenigsten Minuspunkte hat, der Überraschung gewinnt dieses Spiel. Ihr Lieben, was sind denn eure Erfahrungen mit Poison? Das ist also recht kurz und knapp, mehr ist es nicht, aber es macht unfassbar viel Spaß, finde ich, weil es eben so einfach ist. Ich habe es heute noch mit meinen Kids an der Arbeit gespielt und die waren hellauf begeistert und noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Und das ist mir, finde ich, ein sehr guter Indikator für ein gutes Spiel. Was sind eure Erfahrungen mit Poison?
Poison habe ich zu so einer Zeit gespielt, ist ja aus 2009 eben, da habe ich ja vorhin schon gerade gesagt, ist mein Studium gerade vorbei gewesen. Das habe ich also zu einer Zeit mal gespielt, relativ frisch damals, als ich häufig noch im, nennen wir es mal, großen Kaufhausgeschäft in der Innenstadt dann einfach in dieser Spielabteilung stand und halt vielleicht für einen Zehner mal so ein Amigo-Spiel mitgenommen habe, also auf dieser kleinen Spieleregalfläche mich da bedient habe. Und dann habe ich es aber auch relativ lang nicht mehr gespielt. Also hättest du jetzt mir die Frage gestellt, sag mal, wie läuft ein Poison eigentlich genau, hätte ich, glaube ich, sagen müssen, boah, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Aber es ist halt wirklich eins dieser super schnell gespielten, einfachen Ablegespiele oder Kartenspiele. Ich kann mich schon erinnern, wir hatten damals richtig viel Spaß damit. Ich kann dir auch jetzt gar nicht sagen, warum das dann irgendwann irgendwie nicht mehr der Fall war. Ich weiß gar nicht, ob es nicht mehr der Fall war. Ich glaube, es wurde halt einfach nur vom Fließgleichgewicht hinausgespült aus der Rotation. Und kam halt irgendwie was Neues mit rein. Aber ich habe jetzt gerade bei Boardgame Geek nochmal geguckt. Ich finde es ja sau witzig, wenn ich mir das heute nochmal kaufen würde, würde ich mir, glaube ich, die Version kaufen, die Baker's Dozen heißt. Und mit Donuts und so weiter ist. Das sieht ein bisschen aus, als wäre das eine Simpsons-Edition, weil da halt auch so ein rosa gecoateter Donut dabei ist. Aber es sind einfach Donut-Karten. Das sieht da gleich mal viel cooler aus. Und das heißt dann eben Baker's Dozen oder Dozen, also das Dutzend des Bäckers. Und ist anscheinend eine Abwandlung davon. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
Ja, es gibt auch eine Wandlung, die Freitag der 13. Genau. heißt. Das ist irgendwie eine Neuauflage. Wobei ich die Poison, man muss schon wissen, also die Grafik ist schon okay, das ist die typische Fantasy-Grafik, ne? Also mit diesen Zaubertränken. Aber auf dem Cover sieht man Rainer Knizia, wie er so Getränke in so einen Topf mischt. Allein deswegen könnte man sich die schon mal zumindest angucken.
Also ohne der Person jetzt nahe treten zu wollen, die das Cover gemacht hat, aber ungefähr so sah das Gekritzel aus, das ich vorhin bei unserer Zeichenrunde gemacht habe. Ist ja wohl also abgrundtief hässlich. Sieht aus wie ein großer Pott mit Tomatensuppe, der da angerührt wird. Und es wird gerade Oregano oder sowas reingestreut. Steht dann aber Poison drüber. Das ist wahrscheinlich einer dieser Gründe, warum dieses Spiel aus meiner Erinnerung vollkommen
raus ist. Ach so, aber warte, das ist eine andere, also du musst mal weiterklicken, da unten ist noch die Version habe ich nämlich, das sieht so ein bisschen aus wie so aus den 40er, 50er Jahren die Comics.
Ja, okay, dann habe ich wohl ein Variant-Cover da momentan gerade.
Oh, ein Variant-Cover, ja.
Ja, aber so Kartenspiele kann Knizia halt auch einfach, ne? Also Voodoo Prince finde ich super, Karate Tomate gab's noch,
immer
gut. Lama ist gut, also der haut auch schon immer in dem Genre einfach mal wieder einen raus, so alle paar Jahre mal.
Voodoo Prince war das, wo du den zweiten Stich irgendwie kriegst,
ja, genau,
ne?
Fand ich super.
Ja, genau. Auch also mega,
Leider out of print, aber war gut.
JD, hast du irgendetwas, was noch mit dem Jahr verbindest, in dem du das Spiel kennengelernt hast oder in dem das Spiel erschienen ist?
Ich könnte die harten Fakten noch sagen und dann kann ich dir sagen, was ich mit dem Jahr verbinde. Also Poison ist von Rainer Knizia, haben wir schon ein paar Mal gesagt, 3 bis 6 SpielerInnen. 30 Minuten dauert so eine Runde, wenn alle das Spiel können. Das ist realistisch, ist bei Amigo erschienen, unter anderem ist auf Platz 2362 bei BoardGameGeek und hat eine Wertung von 6,5. Ist 2005 erschienen, 2005 habe ich meine Ausbildung angefangen. Ja, kann ich also sagen, ja. Die eine Ausbildung aufgehört und die andere angefangen.
Nico, Runde 2.
Ja, ich habe lange überlegt, ob ich halt sowas ganz Altes rauskramen soll. Man hätte jetzt zum Beispiel auch nehmen können Bonanza. Das habe ich ja auch damals bei euch eingeschickt bei der Amigo-Folge. Liebe ich bis heute. Oder 6 nimmt oder so. Aber über die Spiele haben wir auch irgendwie schon 1000 Mal gesprochen. Looping Louie wäre auch cool gewesen. Da habe ich nämlich eine ganz lange Geschichte auch, weil ich bin früher mit meinen Kumpels immer zu Rock im Park gefahren. Das ist das Schwesterfestival von Rock am Ring. Also da spielen quasi immer die gleichen Bands, nur zu einer anderen Tagesschichtung. Also alles, was am Freitag am Ring war, ist am Samstag im Park dann und so in Nürnberg. Und da waren wir 13 Mal, glaube ich, von 2000 bis 2015 mit 2 Jahren Pause mal zwischendrin. Und da war irgendwann halt Pflicht, dass Looping Louie mitkommt. Natürlich, um das mit Wasser und Obst zu spielen. das waren sehr lustige Abende oder auch Vormittage, so wenn es halt mal gerade nicht um die Musik ging. Hätte ich auch draufpacken können, ist immer noch ein super Spiel, finde ich tatsächlich. Oder Manhattan hätte ich vielleicht erwähnen können. Das habe ich eine Zeit lang mit meiner Mutter mal ewig lang gespielt, wo ich einfach damals so geflasht war davon als 12-, 13-Jähriger, dass die Blickrichtung auf das Brett halt wirklich eine Auswirkung drauf hat, wie ich meine Karten spielen kann und so. Fand ich super. Ich habe mich jetzt aber tatsächlich für was anderes entschieden, was ein bisschen aktueller ist, was so ziemlich genau an der Jahresgrenze kratzt. Und zwar Identic war ja eben aus 2005 und ich habe es 2010 geschenkt gekriegt. Jetzt gehe ich ins Jahr 2009, was wir vorhin schon ein paar Mal hatten. Also gerade so ist das in Ordnung. Und das Spiel hieß damals, mittlerweile heißt das nicht mehr so, aber es hieß damals Locomotive von Walter Obert. Habt ihr jetzt schon eine Ahnung, was Locomotive heute für ein Spiel ist?
Nö. Locomotive, nein, sagt mir nichts.
Ich habe auch die Befürchtung, dass euch das aktuelle Spiel jetzt nichts mehr sagt. Aber es ist ein sehr kleines, nettes Spielchen, wo es chaotisch zugeht. Und ich habe letztens war ich bei einem Bekannten und Freund, dem Martin, war ich bei Martin zur Geburtstagsfeier und da haben wir es mal wieder rausgezogen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, das ist doch super, um da mal drüber zu reden und Werbung für dieses Spiel zu machen. Es gibt es nämlich immer noch bei Cocktail Games und es heißt jetzt Tokyo Train. Gut, so wie ihr schaut, kennt ihr das auch
blank.
Nicht. Nö. So, Tokyo Train ist sehr witzig, denn also wir brauchen auf jeden Fall immer Pärchen. Also es geht nicht mit ungerader Spielzahl, aber dann müssen wir uns als Pärchen immer gegenüber hinsetzen und wir legen zwischen jedes Pärchen 6 Passagierkarten, wenn du so willst. Also im Prinzip sind 6 verschiedenfarbige Karten. Mehr muss man dazu eigentlich nicht wissen, aber jede Farbe steht halt für einen Passagier. Und ich möchte die jetzt dann entsprechend einer nächsten Karte, die aufgedeckt wird, in der richtigen Position in die U-Bahn reinpacken. Also ich habe quasi 2 Spalten vor mir mit jeweils 3 Karten, die also so paarweise nebeneinander liegen und die muss ich irgendwie anders anordnen. Das Problem ist nur, ich kann nicht einfach meinem Gegenüber sagen, ja, pack mal die Grün nach links, sondern tausch Gelb mit Rot oder irgendwie so. Sondern weil es ja die Tokyo Train ist, muss ich meine Befehle in sowas, was wahrscheinlich klingen soll, wie Japanisch weitergeben und dazu immer noch eine Handbewegung machen. Ich kann also zum Beispiel die oberste Karte mit der untersten Karte tauschen. Und es ist jetzt schade, dass das in dem Podcast die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Aber dazu mache ich so eine weit ausholende Wedelbewegung mit den Armen. Also ich mache dann dieses hier, so wie wenn vielleicht einer dem Flugzeug sagt, fahr weiter hinter oder so am Flughafen. Dann kann ich aber auch Karten miteinander tauschen, die direkt benachbart sind. Und das mache ich mit so einer kleinen Wedelbewegung vor meinem Brustkörper. Also da mache ich dann vielleicht einfach nur so oder halt, wenn es seitlich sein muss, so. Ihr seht das jetzt, also links, rechts oder vor, hinter. Und dazu muss ich halt eben immer noch diese Befehle auf Japanisch sagen, die sich auf die Farbe beziehen. Und ich habe dazu eine kleine Übersichtskarte und dann steht da zum Beispiel, alle gelben Karten oder die gelbe Karte heißt Hisashi Hiburi. Und die grüne Karte heißt Igakuaguogo. Oder irgendwie so, ich sag's bestimmt schon wieder falsch. Aber was man dann halt eben machen muss, ist, dass man halt eben zum Beispiel die grüne Karte tauschen will und dazu halt dann diese Bewegung macht und diesen Namen sagt. Also Iaguaguguo und dann macht man die ganze Zeit so mit den Händen. Oder man sagt bei Blau Naya Miyagoto und macht diese Handbewegung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzen so wie bei Challengers, ist vielleicht ein guter Vergleich, heute drei oder vier von diesen Pärchen nebeneinander sich gegenüber und jeder sagt Hagajugi Nigidiu und Hayamuya Datada und macht irgendwelche Handbewegungen dazu, wird das richtig schön chaotisch und ist einfach sauwitzig. Und eine Stufe drüber sind dann natürlich noch diese ganzen Zusatzlevel, die man nehmen kann, dass man immer mit der Person schräg gegenüber von einem spielt. Ne? Also dass man nicht mehr direkt, sondern so schräg und dadurch müssen die Leute auch noch durcheinander plärren dann und so. Ah, es ist richtig schönes Chaos. Und in der neuen Version, die es jetzt gibt, sind sogar nicht nur japanische Namen drin, sondern ich glaube, es war auch noch Finnisch, Italienisch und Ungarisch oder sowas mit drin, damit man halt das babelsche Sprachchaos noch größer machen kann. Sau witzig einfach.
Das klingt so ein bisschen wie Lucky Lux trifft Kosmopolit.
Ja,
das trifft ganz gut. Das feiere ich ja jetzt schon.
Und was ihr nicht sehen konntet, war, dass Nico quasi ein Workout hier gerade abgerissen hat und so ein bisschen ausgesehen hat wie eine Ente mit vier Füßen und acht Flügeln, die jetzt gerade sich bereit macht, ins Winterquartier zu ziehen. Ja, nee, ich habe mit sehr viel Freude jetzt gerade gesehen, was du alles gemacht hast und hab dir zugehört und dachte mir, dass das wahrscheinlich ein totales Gelächter auch ausarten wird. Aber nee, von Locomotion oder Tokyo Train habe ich tatsächlich noch nie etwas gehört. Das war, ich habe es ja schon mal vor kurzem angedeutet gehabt, das waren so die verschwendeten Jahre, die verschwendeten Spieljahre meines Lebens.
Gibt's für 12, 13 Euro heute, also ist wirklich ein Schnapper für, wenn man mal halt einen netten Filler für so Partygrüppchen in gerader Anzahl braucht.
Ach, sehr schön.
Bin ich schon wieder dran?
Ja, alle Blicke gehen auf deine.
Alle Blicke auf mich, so muss das sein. Hört zu, der Lehrer spricht. Ich habe ein Spiel aus dem Jahr 2005 geholt, eins der wundervollsten Jahre meines ganzen Lebens, denn das ist das Jahr, in dem meine erste Tochter geboren wurde. Aber noch vorne dran gab es eine riesen Explosion in dem Brettspielleben, denn meine Frau stand in einem Spielgeschäft und hat gesagt, ach guck mal, Schatz, das sieht total gut aus und hat auf Zug um Zug Europa gedeutet. Und dann haben wir das gekauft. Und dann haben wir das ausgepackt und dann war es um uns geschehen. Wir sind ganz, ganz große Fans von Zug um Zug Europa. Auch deswegen, weil wir es geschafft haben, Teile von Osteuropa für uns zugänglich zu machen, von denen wir noch nie eine Ahnung hatten. Seit Zug um Zug weiß ich, dass Sotschi ungefähr irgendwo an der Krim liegt und dass dort Olympische Spiele waren, hat mich dann auch nicht mehr überrascht. Und Eskenderum wissen wir, aber ich glaube, das sind auch mittlerweile veraltete Ortsnamen. Aber um kurz und gut zu machen, ich glaube, ich brauche euch Zug um Zug nicht vorzustellen, aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, dass dieses Spiel für mich eine ganz große Begeisterung ausübt, insbesondere, weil ich jetzt vor kurzem Zug um Zug Berlin kennenlernen durfte und mich, nachdem ich das Spiel gespielt habe, gefragt habe, ja, aber warum würde ich jetzt Zug um Zug Berlin spielen wollen, wenn es doch seit 2005 Zug um Zug Europa gibt? Immer wieder ein richtig gutes Spiel und je mehr Personen mit eingestiegen sind, umso mehr macht es Spaß. Ein ganz großes Gewirr aus bunten Linien, aus Karten ziehen, aus Karten abschmeißen. Das ist echt also ich kann es euch gar nicht sagen, das ist so ein Wohlfühlspiel. Und ich durfte es am Wochenende nochmal spielen. Da haben sich zwei Freunde gewünscht, Mario und Marika. Die wollten es kennenlernen, das kannten sie noch nicht. Und es war, so wie ich das vorhin beschrieben habe, ausgepackt, erklärt, losgespielt, Spaß gehabt. 1,5 Stunden, wahnsinnig gute Unterhaltung. Deswegen ist für mich Zug um Zug Europa ein Klassiker, den ich immer wieder empfehlen möchte, wenn es darum geht, Leuten ein schönes Spiel zu zeigen. Und jetzt dürft ihr schwärmen.
Also du hast ja anscheinend Zug um Zug Europa vor dem ursprünglichen Zug um Zug kennengelernt, was ein Jahr vorher rausgekommen ist oder 2 Jahre vorher dann Spiel des Jahres geworden ist.
Ja, genau.
Würdest du jetzt kennst du ja beide mittlerweile, denke ich, ne? Hm. Würdest du jetzt immer noch sagen, dir gefällt Europa besser, weil die Bahnhöfe, die ja da, glaube ich, drin waren, so eine bessere Erweiterung sind oder Modul sind? Oder es gibt ja ganz viele, die sagen, sie finden einfach den Amerika-Plan super und hätten einfach dieses Europa mit den Bahnhöfen nicht gebraucht. Wie sieht es bei dir aus?
Also für mich ist tatsächlich so, dass Zug um Zug Europa mir tatsächlich Europa noch einmal zugänglich gemacht hat. Also das ist was sehr Emotionales, was sehr Olli-mäßiges. Das war auch diese Phase, in der ich ganz viel rumgereist bin. Wir hatten einen VW-Bus und Zug um Zug zu spielen war im Prinzip auch schon ein Teil von Urlaub und ein Teil von Europa für mich in Anspruch nehmen. Tatsächlich ist ja der große Unterschied die Tatsache, dass es diese Tunnels gibt, die dir tatsächlich erschwerte Bedingungen abfordern, dergestalt, dass du manchmal eben mehr Karten bezahlen musst, weil durch Zufall noch welche aufgedeckt werden und diese Bahnhöfe, mit denen du Linien mitbenutzen kannst. Und tatsächlich macht mir das mehr Spaß. Also das bringt ein bisschen mehr Würze rein und hebt das Grundspiel für mich nochmal deutlich ab. Ich kann auch verstehen, dass der USA-Spielplan ganz viel Spaß macht. Da hatte ich ein sehr niederschmetterndes Erlebnis gegen Torben vom Anspielerladen, der gesagt hat, komm, wir spielen noch mal eine Runde. Und während ich das so am Anfang meine Punkte gemacht habe und immer meine Bahnlinie gebaut habe, hat er einfach nur Karten gesammelt, bis er ungefähr 50 auf der Hand hatte. Und dann bam, 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 hat er nacheinander die Linien rausgespielt. Und ich habe, ich glaube, mit 100 Punkten Unterschied oder sowas verloren. Aber im direkten Vergleich immer Europa.
Und zu dem anderen Thema, was du angesprochen hast, ich glaube, mir gefallen die nämlich auch nicht so, dass diese kleinen Schwesterspiele, also London, San Francisco, New York und halt Berlin und was ist da?
Amsterdam.
In Amsterdam gab es noch. Die verlieren deswegen für mich so stark gegenüber den Grundspielen, weil da nie diese Spannung aufgebaut wird. Die sind einfach zu kurz. Zug um Zug lebt, finde ich, davon, dass du auf lange 5er, 6er, 7er Strecken irgendwie hinsparst und zittern musst, kriege ich die am Schluss noch gebaut oder macht irgend so ein Vollhorst vor mir die Spielpartie zu Ende. Und ja, dafür sind die einfach zu kurz. Das geht einfach immer so zack, zack, zack und dann hast du nie, also es baut sich nicht in mehreren Akten ein Drama auf, wenn du so möchtest.
Genau, und da gibt es ja mehrere Dramen. Also erreichst du deinen attraktiven, langen und schwierigen Auftrag? Kriegst du die längste Bahnstrecke? Kannst du noch, was ist da diese Strecke Richtung Stockholm, die aus 8 grauen Karten besteht, die ganz viele Punkte bringt? Kriegst du das hin oder drängt sich da jemand rein? Schneidet dir jemand vielleicht den Weg dann tatsächlich ab, weil er sieht, dass du nach Essen da jetzt gleich dann noch etwas hinstellen möchtest? Also für mich sind das Spielmomente, die sind einfach zeitlos und deswegen.
Aber ich glaube, Nico meint jetzt die kleinen Schwesterspiele,
ja, genau,
quasi.
Genau, und das lieben wir diese Schwesterspiele nicht. Also Zug um Zug Berlin, ja, dann baust du halt deine U-Bahn vom Alexanderplatz bis zu dem Charlotten oder ich kenne mich in Berlin nicht so gut aus und habe jetzt auch die Stadtnamen nicht mehr. Aber das ist nicht dasselbe. Also das fühlt sich eben anders an. Also rein auf der emotionalen Ebene.
Ja, genau. Ich meine, das Berlin war noch das Beste, fand ich, weil da war es ganz nett, dass es diese unterschiedlichen Wertungen zwischen U-Bahn und S-Bahn oder was das da war, gab. Das fand ich ganz nett, sich zu überlegen, wann möchte ich was werten. Aber prinzipiell, ja, ist es genau das Problem. Die Kleinen sind einfach so kurz, ich habe einfach nicht dieses tolle Zug-um-Zug-Gefühl.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Das sehe ich genauso. Ich bin übrigens weder Lager Europa noch USA. Ich mag beides sehr gerne spielen.
Oh, du Schiedsrichter-Typ.
Ich bin heute mal der Diplomat, genau, hier in der Runde, Freunde. Einer muss auf euch aufpassen.
Ja, eine Frage habe ich noch ganz kurz. Seid ihr zwei dann auch anfällig gewesen für Legacy? Hat euch das dann gereizt?
Oh, Legacy. Oh, also jetzt wedel ich so wie Nico gerade eben, als er das Spiel erklärt hat. Das war eines der tollsten Spielerlebnisse, die ich jemals hatte. Mega. Jede dieser. Und JD hat sogar eine Runde mitgespielt. Also ich habe es angefangen mit meiner Frau und dann war es klar, dass JD, das war im Herbst 23, dass er den Ritt, genau, von Aurich in Saarland wagen wird. Und dann hat sich noch Tobias angekündigt und haben beide im Prinzip so durch die Blume gefragt, könntet ihr uns vielleicht eine Partie noch aufheben, damit wir vielleicht eine Partie mitspielen können? Dann haben wir uns die 10. oder die 11. Partie haben wir dann zusammengespielt, so ein bisschen mit runtergebrochenen Regeln. Und mittlerweile können wir ja auch darüber sprechen. Und es gab natürlich auch Module, die schon längst abgearbeitet waren, ne? Die Zirkuswagen waren durch und sowas. Aber das war dann nochmal doll, wie dann auch 4 Personen dann unseren Spielplan noch verändert haben. Und die 12. Partie haben sich dann meine Frau und ich dann ganz alleine gegönnt. Und also ich bin ganz, ganz, ganz begeistert von meinem Spielerlebnis von Zug um Zug, Legenden des Westens.
Mhm. Cool.
Ja, es erschöpft sich übrigens auf diese eine Erfahrung. Es steht immer noch hier und will immer noch gespielt werden, aber dafür möchte ich mir auch gerne Zeit nehmen. Danke, zurück ins Funkhaus. Ja, das war's von uns. Ich mache jetzt aber ganz diplomatisch weiter, und zwar mit einem Spiel aus dem Jahr 2006. Der Autor, den kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht. Ich muss auch gucken, wie er heißt. Nein, also steht aber nicht, steht das Verpackung. Ich weiß gar nicht, was auf der Verpackung steht. Spartaco Albertarelli.
Nein, Spartaco kenne ich irgendwie her. Ah, Mann, was hat der nochmal gemacht? Der kam mir mal unter und da habe ich mir auch schon gedacht, wieso klingt der für meine deutschen Ohren so komisch, der Name? Oh, wenn du es jetzt gleich sagst, haue ich mir auf
Also er klingt italienisch.
Ja, aber weil es so Spartacus-mäßig klingt irgendwie. Ich habe den schon mal gehört.
Ja, genau. Daran musste ich auch denken direkt. Hat den Platz 4656, eine Boardgame-Wertung von 6,6. Dieses Spiel kann von 3 bis 8 SpielerInnen gespielt werden und dauert ungefähr 15 bis 30 Minuten, was auch realistisch ist. Bei diesem Spiel schlüpfen wir quasi in eine Rolle, wenn du es so willst. Wir haben nämlich ein Accessoire, und zwar jeder von uns hat ein Accessoire, in verschiedenen Farben.
Cash and Guns?
Nee, wäre auch cool, aber nein, ist leider zu jung. Dieses Accessoire binden wir uns um den Kopf und wir stecken eine Feder vor in dieses Stirnband hinein, und auf diesen Federn sind Zahlen drauf. Pow Wow, genau.
Ja, Pow Wow oder wie das Spiel hieß.
Ja. Und Pow Wow, jeder, der mal in so einer Kneipe war oder öfter in Kneipen gewesen ist oder auch gerne Kneipenspiele spielt oder auf Partys oder wie auch immer, kennt Meiern oder Mexle oder wie auch immer dieses Spiel heißt, dieses Würfelspiel, wo man dann ein bisschen bluffen muss. Und letztlich von den Regeln her ist Pow Wow nichts anderes, aber mit ein paar Finessen dabei. Also wir haben, wie gesagt, diese Zahlen, und ich kenne meine eigene Zahl aber nicht. Also ich muss wir haben 36 Federn mit unterschiedlichen Zahlen. Ich lege sie verdeckt, stecke ich sie oben in mein Stirnband rein und dann sehe ich aber die Zahlen aller anderen Leute. So, und der jüngste Spieler beginnt und dann muss der schätzen, er guckt sich andere Zahlen an und dann sagt er einfach eine Zahl. Und dann kann der Nächste sagen, ja, das stimmt, da muss aber höher kommen. Und wenn er sagt, stimmt nicht, dann muss er es beweisen. Wenn er recht hatte, dann muss derjenige, der angezweifelt hat, so einen kleinen Geier nehmen, dann muss er sich dann quasi auf die Stirn, also auf Stirnband pappen. Und bei 3 Geiern ist man quasi raus aus dem Spiel. So, und es gibt dann noch so Sonderkarten. Das gibt auch dieses Fragezeichen. Wenn man das Fragezeichen auf der Stirn hat, also auf der Feder, dann zieht man die oberste Karte vom Nachziehstapel. Also diese Federn sind die Karten dann quasi. Dann gibt es noch die Karte mit einer 0 drauf, die ist halt nix wert, dann gibt's die von mal 2, dann ist die nächste mal 2, also doppelt so viel, dann ist der Wert der ganzen Zahlen doppelt so viel, dann gibt's die Feder, wo die höchste Feder eine 0 ist, also einfach nichts wert ist, so wenn ich die selber habe, weiß ich das eben nicht und verschätze mich dann vollkommen und das ist vom Prinzip her schon das ganze Spiel. Kennt ihr Pow Wow? Nico, du sagtest ja schon, ja, kennst du. Also ich muss sagen, für meinen großen Kopf sind die Stirnbänder auch manchmal ein bisschen zu klein.
Ich muss aber ehrlich gestehen, ich kenne es nur über Umwege. Ich habe es nämlich zuerst kennengelernt als Coyote Coyote bei Heidelberger oder Heidelberg Games oder wie sie damals hießen. Und dann habe ich halt erfahren, das gab es schon mal bei Ravensburger und habe mir das dann mal angeguckt. Ja, finde ich halt ganz nett. Also das ist so dieses typische, ich meine, es gibt's ja auch mit, schreib mir irgendwie einen Namen auf die Stirn, ja, und ich muss rauskriegen, wer ich bin. So ein Partyspielchen ist das halt, ne, für an Silvester zusammensitzen. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Das kann man auf jeden Fall mal spielen. Wahrscheinlich würden jetzt heute Leute sagen, das ist irgendwie kulturelle Aneignung, aber also das fände ich dann ehrlich gesagt an der Stelle übertrieben. Und ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, ich weiß jetzt auch, woher ich den Autorennamen kenne. Der hat nämlich doch tatsächlich ein paar Sachen gemacht, die ich auch kenne, nämlich zum Beispiel Kaleidos. Das ist auch ein super Spiel für den Unterricht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da muss man so Wimmelbilder durchsuchen und ganz viele Sachen zu einem Buchstaben finden. Und jetzt habe ich schon wieder weggeklickt, na, wie hieß das denn? So ein Wortspiel bei Heidelberg auch mit den Bällen. Tags hieß das, genau. Das ist so eine Art Stadtlandfluss, wo man dann so blaue, weiße und schwarze Murmeln gesammelt hat, wenn man aus der entsprechenden Kategorie Sachen beantwortet hat. War auch eine coole Weiterentwicklung von Stadtlandfluss. Also der hat schon ein paar so in die Richtung gehende Party-Geschwindigkeitsspiele gemacht.
Ja. Was mir gerade noch einfällt, ist, das möchte ich nicht vorenthalten, es gibt auch so kleine Tomahawks. Die, also jeder von uns hat quasi Tomahawk vor sich liegen und die kannst du umdrehen, einmal in der Runde. Du kannst dann einmal sagen, ich stimme zu, das heißt, du wirst übersprungen. Du kannst einmal sagen, Richtungswechsel. Und du kannst sagen, noch eine Feder, das heißt, nachdem du den Tipp abgegeben hast, darfst du dir noch eine Feder draufstecken. Das darfst du dann in der nächsten Runde quasi wieder umdrehen. Das darfst du einmal pro Runde machen.
Ich glaube, meine nächste Annäherung an das Spielprinzip ist die erste Runde von Wizard, wenn man sich immer die Karte auf die Stirn beppt und die dann so in deinem schweißigen Körperteig dann so drin kleben bleibt, um dann den ersten Stich anzusagen. Pow Wow habe ich noch nicht gespielt, aber das sieht ja schon fortgeschritten doof aus, wenn man das Stirnband mit der Karte da anhat. Ne?
Ein bisschen sehr, ja. Und du musst dir vorstellen, wir haben das mal bei uns im Familienzentrum Aurich gespielt und dann kam eine Bagage an Leuten da rein und das saß, wir waren, der Jüngste war 18, die Älteste war 72 und dann saßen alle mit diesem Stirnband und haben sich halt irgendwelche Zahlen an die Ohren geschmissen. Es muss ein Bild gewesen sein für die Götter.
Ja, dann haben wir doch die 6 Spiele, die wir heute vorstellen wollten, oder?
Das war's, glaube ich, ja.
Ja, machen wir nochmal den Schnelldurchlauf. Nico, du hattest dein erstes Spiel vorgestellt und das war?
Mein erstes Spiel war, Duplikat Identik Meisterwerke, wie immer man das jetzt auch nennen mag. Ich glaube, aktuell heißt es Meisterwerke eben. Bei Asmodee müsste das heute sein. Und ein flottes Party-Zeichenspiel.
Genau. Ich hatte Lost Cities von Rainer Knizia, das in der Cosmos 2-Personen-Reihe erschienen ist.
Ich hatte Poison von Alice Cooper, nein, auch von Rainer Knizia, ein Kartenspiel, bei dem es darum geht, möglichst viele Karten einer Farm zu sammeln, um nicht viele Minuspunkte zu bekommen.
Dann war mein zweites Spiel, die Tokyo Train heißt es heute, eben bei Cocktail Games, die ja auch so tolle Spiele wie Top 10 zum Beispiel auch rausgebracht haben. Ach, man hätte über so viele andere Spiele noch sprechen können. Time's Up ist mir noch eingefallen, aber komm, ich habe gedacht, wir sprechen mal über die, die sonst vielleicht nie so viele Leute kennen. Also Tokyo Train, Cocktail Games war mein zweites Sprachenwirrwarr.
Ich hätte euch dann noch das unwiderstehliche Zug um Zug Europa von Alan R. Moon vorgestellt, Days of Wonder 2005.
Ja, und ich habe dann Mayan 2.0 oder Maxler 2.0 Pow Wow mit nativen Ureinwohnern aus Amerika.
Ja, und dann ist jetzt nochmal die Frage, können wir aus diesen 6 vorgestellten Spielen uns vielleicht auf eines einigen, von dem wir sagen, das ist Jacques Wiesel, also das ist unter diesen vorgestellten Spielen etwas, das besonders hervorzuheben ist und diesem Aspekt Klassiker, also Spiele, die 15 Jahre auf dem Buckel haben oder älter sind, von denen wir sagen, ja, das geht immer wieder. Was meint ihr?
Ich hätte tatsächlich 2, aber ich sag mal noch nicht welche. Da müsst ihr erstmal hinterm Puschen vor.
Okay,
rück mal raus.
Also Meisterwerke hat es mir schon sehr angetan. Ne? Ich bin ja aber auch großer Zug-um-Zug-Fan. Also bei mir schlagen da jetzt gerade 2 Herzen in der Brust. Hört auf, euch zu streiten, Mama und Papa. Ich kann das nicht. Aber wir können das mal einfach mal umdrehen, weißt du, Nico sagt einfach gar nichts, ich hau einfach 2 Sachen raus und Olli, was sagst du denn?
Mir fällt es ja immer so ein bisschen schwer, dann meine eigene Spiele als Jacques Wiesel vorzuschlagen, aber tatsächlich wäre es bei mir eben auch Meisterwerke und Zug um Zug Europa. Für eins von beiden würde ich mich gerne entscheiden.
Na toll, so sieht's bei mir halt auch aus. Also ich meine, ich kann ja vielleicht mal anfangen, die Pros und Cons gegeneinander abzuwägen. Also Zug um Zug hat halt einfach so viel fürs Spielen getan. Nicht ganz so viel vielleicht wie Catan, aber ich finde schon in ähnlicher Reichweite. Also in Zug um Zug findest du in fast jedem Haushalt. Also das ist wirklich so ein Gateway-Spiel. Das kennen echt sehr, sehr, sehr viele Leute. Das andere erzeugt halt einfach super Momente, an die ich mich eben Jahre später noch erinnern kann. Wenn du willst, kannst du ja sogar deine Papiere auch aufheben und irgendwie einrahmen oder so. Das ist einfach sehr, sehr andere Spiele. Ist jetzt halt die Frage, was wollen wir eher machen? So eine Emotionsmaschine, die Erinnerungen schafft, oder ja, halt der große Branchenprimus, der vielleicht auch viel für das Hobby an sich getan hat in der breiten Wirkung.
Ja, ihr habt diese Suggestivfrage auch rausgehört, oder?
Naja, es ist ja tatsächlich Objektivität gegen Subjektivität. Was wollen wir denn? Die Frage finde ich berechtigt.
Wir wollen Meisterwerke, oder?
Wir wollen Meisterwerke. Wir wollen Nico lächeln sehen. Das ist am allerwichtigsten.
Das hat geklappt. Oh, ja, vielen Dank. Aber ich hätte auch bei Zug um Zug gedacht. Ja.
Dann haben wir es. Wir haben ein Schackwiesel, nämlich Meisterwerke, das Zeichenspiel für die Menschen, die nicht zeichnen können. Also für uns drei gerade absolut richtig. Ja, super. Klasse. Ja, damit können wir diese cool. Reihe von Spielen, die wir herausheben möchten, aus dem Umfang einer Folge vervollständigen mit Meisterwerke. Ja, Nico, jetzt sind wir an diesem Punkt, dass wir uns ganz gerne als gute Gastgeber bei dir bedanken möchten. Und da du ja hier bist und uns deine Zeit zur Verfügung geschenkt hast, möchten wir dir ein Sell und Jenes schenken. Sell und Jenes ist so unser Angebot, eine Entscheidungsfrage ganz schnell aus dem Bauch heraus beantworten und wenn du dann noch magst, gerne noch ein bisschen ausführen, warum du dich so entschieden hast, wenn du das möchtest. Wenn du das nicht möchtest, sagst du einfach weiter und es geht los.
Darf ich einfach auch zu irgendwas ausführen, ohne eine Antwort geben zu müssen? Ja, natürlich.
Nico, das ist unser Beruf, oder? Okay.
Ja, eben. Entschuldigung.
Nico, erste Kategorie bei Sell und Jenes. Leistungskursarbeit, Englisch korrigieren oder Expertenspielanleitung lesen?
Expertenspielanleitung lesen, weil die muss ich nur einmal lesen und nicht 25 Mal.
Nico, kennst du auch dieses Gefühl, du könntest eine Arbeit in der gymnasialen Oberstufe dadurch korrigieren, dass du dir einfach mal kräftig auf die Nase schlägst und mit deinen Nasenblutzeichnungen auf dem Blatt verteilen?
Also es ist auch irgendwie, ich will jetzt nicht schon wieder diesen Kulturpessimismus rausholen, ich mache das auch erst seit 13 Jahren, aber ich habe echt das Gefühl, dass da was abbaut irgendwie. Es gibt teilweise auch Leute im Leistungskurs, den korrigierst du im Prinzip den ganzen Aufsatz nochmal neu hin und denkst dir, wie bist du denn in den Englisch-Leistungskurs gekommen? Du schreibst I immer noch klein, wie kann sowas überhaupt passieren? Und dann kommt ja noch dieser Faktor dazu, wenn du das irgendwann 25 Mal gelesen hast, sitzt du da bei den einfachsten englischen Wörtern und denkst dir, also jetzt checke ich gerade selber nicht mehr, wie ich es richtig schreibe und musst halt wirklich ganz klassisch das Wörterbuch rausholen. Oh, das sind aber schreckliche Momente. Aber also das Schlimmste am Lehrerberuf finde ich tatsächlich mittlerweile ist die Korrektur. Ja. An zweiter Stelle dann der Lärm, aber die Korrektur, weil es ist einfach so eine Sisyphos-Arbeit. Du machst und machst und machst und dann ist eigentlich gleich wieder die nächste Arbeit auf dem Schreibtisch. Deswegen immer lieber die Regel lesen. Ja.
Für diesen Zustand, den du gerade eben beschrieben hast, dieses Betriebsblinde auf das Papier starren und nicht mehr wissen, wie die Rechtschreibung noch funktioniert, ist jetzt vielleicht die zweite Frage für dich ganz wichtig. Du als Grenzgänger zwischen Hessen und Bayern, Appleboy oder Amos Bier?
Beides eigentlich fast nicht mehr. aus kulturellen, sagen wir mal, Background-Gründen. Ich komme ja aus München halt, habe da auch 22 Jahre gewohnt, bin da aufgewachsen, groß geworden, ist natürlich am besten immer nur Amors Bier. Das ist schon klar, aber ein Äppler schmeckt schon auch gut. Ich trinke aber mittlerweile echt, wenn es hochkommt, noch 3-4 Radler im Jahr zum Grillen im Sommer. Also ich bin jetzt auch kein Alkoholgegner oder so, aber irgendwie gibt mir das auch nichts mehr und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, vielleicht bin ich da auch Banause, aber ich habe Bier noch nie getrunken, weil es so toll schmeckt. Das ist vielleicht bei einem Radler so, das ist schön erfrischt, aber ansonsten ist mir das echt zu herb und ich habe Bier eigentlich immer halt mit einem Zweck getrunken. Deswegen trinke ich Bier. Ich trinke jetzt nicht so heute mal ein Feierabendbier oder so, das gibt mir irgendwie gar nichts. Also,
kommst du auch
vielleicht
vom
mal
Dorf?
Rotwein oder so, aber bitte?
Kommst du auch vom Dorf ursprünglich?
Jein, also Fürstenfeldbruck heißt die Stadt, die hat schon so 35.000 Einwohner und ist Kreisstadt, das ist so Münchner Speckgürtel, da hast du Best Fragezeichen of both worlds. Du warst in einer halben Stunde mit der S-Bahn im Marienplatz, aber du warst auch genauso schnell mit dem Bus 15 Minuten in die andere Richtung wirklich draußen am Kuhdorf in der Pampa mit Schützenverein und tralala, was halt alles so gibt. Ja, also ich würde schon sagen, es ist eine Stadt, aber es hatte dörfliches Flair. Also meine Schule zum Beispiel, alle meine Mitschüler waren so die Dorfkinder, die in der Früh mit dem Schulbus aus dem ganzen Landkreis angefahren sind. Also ich hatte schon viel ländlichen Touch. Dauern.
Okay, weil ich als Dorfkind, also ich komme aus Neuhörlinger Seel gebürtig, das liegt ganz oben an der Küste. Und da ist es so, das ist, wir haben das Zwergtrinken quasi erfunden. Also das. Aber heute ja, auch
kann
nicht
ich mehr. Mir vorstellen.
Heute bin ich da, die Entwicklung ist ganz ähnlich. Ich bin da heute auch nicht mehr so. Geht mir nichts mehr. Olli, wie ist bei dir eigentlich? Trinkerkarriere, was da los?
Er hat sich total geändert, seitdem ich dann auch Kinder hatte und seitdem ich auch Alkohol nicht mehr vertrage. Mir ist aber auch gerade eingefallen, Nico, zu deinem Geburtsort gibt es ja aus den 80er Jahren eine Hymne, ne? Von STS.
Ja, aber ist an zwei Stellen falsch.
Ja, okay.
Geburtsort ist nämlich tatsächlich Bad Homburg. Also ich wurde in Hessen geboren, aber meine Mutter hat damals ihre ZVS, also die Studienplatzzusage für Tiermedizin in München bekommen. Deswegen sind die umgezogen, da war ich halt ein halbes Jahr alt oder so. Also im Prinzip Münchner, aber halt nicht gebürtig. Und die STS, die singt von Fürstenfeld, was eine Stadt in Österreich ist. Ich komme aus Fürstenfeldbruck. Das ist was anderes.
Genau, da ist nämlich eine Brücke in Fürstenfeldbruck.
Ja, ja. Oh mein Gott. Das war wohl damals so. Ja, das wird gern mal gemeint. Da kenne ich wirklich ein paar Leute, die denken, das geht darüber, aber es ist eine ganz andere Stadt. Das ist irgendwo in Österreich.
Kommen wir nochmal zurück zu Sell und Jenes. Deine dritte Frage lautet, nachdem ganz viele Leute immer sagen, ja, da war ich bei Nico zum Spielen, wir hatten eine gute Zeit. Letzte Frage ist, Spieleabend einladen oder eingeladen werden? Was ist dir lieber?
Früher wäre es mir, glaube ich, wurscht gewesen. Mittlerweile ist es einfach aus der Natur der Dinge herausgeboren, dass eigentlich die Leute immer zu mir kommen, weil ich sonst gar nicht mehr hinterherkommen würde, weil ich 4-5 Abende die Woche spiele. Und ich glaube, sie tun es auch eigentlich ganz gerne, weil sie mir immer die Möglichkeit haben, viele neue Spiele auszuprobieren. Aber deswegen, ich gehe zwar noch regelmäßig zu öffentlichen Spieletreffs und so, aber die so größte Zeit, sagen wir mal 70% der Zeit, spielen wir, denke ich, bei mir zu Hause auf meinem Esstisch und deswegen eher halt selber einladen tatsächlich.
Ja, Nico, dann danke, dass du uns deine Zeit hier zur Verfügung gestellt hast. Mittlerweile ist es auch klar, dass der erste FC Kaiserslautern gegen den FCS das Pokalfinale erreicht hat. Ich weiß nicht, ob das für euch von Bedeutung ist.
Ach klar, aber echt?
Mit einem Auge habe ich da immer wieder hingeschaut. Deswegen, weil abgefahren. Ich ja genau da mitten lebe und natürlich als gebürtiger Pfälzer im Saarland lebe und das bei uns ein ganz großes Thema ist und es wahrscheinlich jetzt auch direkt nach dem Abschluss, nach dem Abpfiff hier ganz schön viele Schlägereien in der Umgebung geben wird, weil das zwei Fangruppen sind, die sich wirklich nicht ausstehen können. Aber Nico, es war uns eine ganz große Freude, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast und ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich hoffe, JD ging es auch so. Es war interessant, mehr von deiner privaten Seite kennenzulernen, als über die Seite, die du in deiner Funktion ausübst. Und ja, ich hatte sehr viel Spaß mit dir.
Ich hatte auch sehr viel Spaß mit euch. Ich danke nochmal, wie zu Beginn schon, für die Einladung. Ich hätte noch so viel mehr erzählen können. Ich habe mal 4 Jahre lang in der Videothek gejobbt, hier an die jungen Leute. Ihr wisst gar nicht mehr, was eine Videothek ist.
Oh, doch, aber ich weiß, was eine Videothek ist.
Ihr seid ja auch keine jungen Leute.
Genau. Ich habe mir die Karte von meinem Vater ausgeliehen, habe mir den Autoschlüssel vom Haken genommen, habe gemacht, als wäre ich 18, damit ich mir Filme ausleihen kann. Aber ich war noch keine 18. Du wärst drauf reingefallen, Nico.
Du Schlingel.
Ja.
Schön. Aber da erlebt man wirklich witzige Sachen. Ich habe mal Pizza bestellt und dann kam der Pizzabote zu mir und fragte mich dann tatsächlich so mit Flüsterstimme, ob wir nicht auch irgendwie was mit Tieren hätten. Und dann musste ich ihn erstmal aufklären, dass halt das in Deutschland nicht erlaubt ist und dass das auch nicht unter der Datentheke geht.
Aber die Filme gab es.
Ja, aber nicht bei uns halt. Und aus den 4 Jahren habe ich auch echt jeden Schrott gesehen, der irgendwie rausgekommen ist. Und ich musste erst mal lernen, wie gehe ich mit Leuten um, die eben aus der Abteilung mit dem Vorhang kommen. Was sagst du dann? Schönen Abend noch. Viel Spaß mit dem Film.
Wie war's?
Ja, ich habe dann gesagt, bis zum nächsten Mal. Das war, glaube ich, dann mein Standardspruch. Ja. Aber dann, ich war auch noch 10 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr, habe die Jugendgruppe geleitet. Ich hatte bisher ein sehr bewegtes Leben. Also, wenn das hier so eine Biografiesendung hätte werden sollen, hätte man noch ganz viele andere Sachen.
Ich war auch Feuerwehrmann. Also, wir hatten leider keine Jugendabteilung, aber ich war auch 18 Jahre Feuerwehrmann. Doch, ja, insgesamt.
Hat sich so ein bisschen ergeben, weil mein Vater war bei der Berufsfeuerwehr in München. Dann war das irgendwie halt vorprogrammiert, dass wir da bei mir in Bruck halt auch in die Freiwillige gehen.
Ja.
Ja, aber das war cool, habe ich viel gemacht. Wir hatten da die Bundesstraße direkt vor der Haustür, da war immer gut was los und auch ein paar Brände sogar noch mitgemacht, bevor ich dann fürs Studium nach Würzburg gezogen bin.
Habt ihr auch Funk und Farbung gemacht?
Klar, Logo, ich habe
super
alles Mögliche gemacht. Ich habe Maschinist gemacht, ich habe ja. Also einen Funksprechlehrgang gemacht, Truppenanführer,
ja.
CS-Gas, Schutzanzug, Dingsbums.
so heißt es übrigens auch.
Ja, ja, genau. einen LKW-Führerschein habe ich über die Feuerwehr gemacht. Also ich habe da schön alles mitgenommen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war der Bootsführer. Den hätte ich eigentlich gern auch noch gemacht.
Bootsführer, ja gut, das wäre, ja. Mein Papa ist Kapitän, das liegt mir im Blut, ich kann das auch. Ich brauche keinen Schein dafür, das ist okay.
Natürlich. Das sieht der Gesetzgeber ein bisschen anders, aber was? Wir lassen das mal so stehen.
Ach was. Stall und Rauch, sind eher so Richtlinien bei uns. Aber das, wir driften ab, apropos Boot, wir driften ab.
Ja, beim Feuerwehrfreaks, dann fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Also ich habe mit der Feuerwehr gar nichts am Hut, aber ein guter Freund von mir hat als Kind mal einen Großeinsatz in Saarbrücken ausgelöst, weil er in einem Buch gelesen hat, wie gut die Brandrodung für die Bauern ist und deswegen mal ein Feld angezündet hat.
Oh ja, schön. Im Sommer das ganze Stroh ist richtig trocken. Ah, toll.
Ja, gut ist auch, wenn du einen Schuppenbrand hast und der ältere Herr, dem der Schuppen gehört, irgendwann fragt, was wichtig ist, dass da auch Gasflaschen drin sind. Das ist eine gute Frage.
Nee, jetzt eigentlich auch nee,
jetzt
nicht
mehr. Ist auch egal.
Ja, Gasflaschen, das ist jetzt der optimale Rausschmeißer. Jetzt hätten wir doch die Möglichkeit, die Folge wirklich Wumms. Mit Wumms zu beenden. Nico, zähl uns an, bitte.
Mist, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Wie geht das? 3, 2, 1?
Genau, nur dass du 3 sagst und wir den Rest.
Ach cool, deswegen auch anzählen. Ja. Das macht irgendwie Sinn. Okay. 3,
2,
1.